Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Dorfkino-Podcasts mit mir, dem Felix und dem lieben Tim.
Guten Tag.
Heute haben wir viele Highlights für euch, unter anderem Sherlock Staffel 4, Top Gear und auch Santa Clarita Diet, das alles und noch viel mehr gleich bei uns im Dorfkino-Podcast. Und da sind wir wieder. Bevor wir mit den Serien und Filmen, die wir gesehen haben, anfangen, nochmal eine kleine Info an euch. Und zwar haben wir führen wir jetzt gerade eine Konzeptänderung durch. Ihr seid sozusagen live dabei. Bisher haben wir ja immer über alles geredet, was wir gesehen haben, mal ausführlicher, mal weniger ausführlich, so wie wir Lust und Laune hatten. Und das wollen wir jetzt etwas ändern. Und zwar reden wir maximal über 4 Sachen pro Person, die derjenige gesehen hat. Also am besten die Highlights. Vielleicht ist auch ein sehr krasses Lowlight dabei. Das besprechen wir dann natürlich auch. Und über diese Sachen reden wir dann ausführlicher. Wir erwähnen noch, was wir sonst noch gesehen haben. Falls ihr da dann irgendwie Lust drauf habt, dass wir das besprechen, könnt ihr uns da gerne eine Nachricht schreiben oder einen Kommentar. Könnt ihr auch auf jeden Fall machen über Facebook, da findet ihr uns, wenn ihr Dorfkino-Podcast sucht, und seit neuestem findet ihr uns auch auf YouTube, da hat sich nämlich der liebe Tim ganz viel Arbeit gemacht und zwar hat er die letzte Folge dort hochgeladen und mit Covern versehen und so weiter, und bei der neuen Folge, also diese, die ihr jetzt gerade hört, ganz live, dort wird es dann auch Spoilerwarnung geben im YouTube-Video, die ihr dann grafisch nochmal sehen könnt. Also erstmal ein großes Danke an dich, lieber Tim, für diese Arbeit, und ich hoffe, dass euch die Konzeptänderung gefallen wird, denn so können wir ein bisschen mehr auf die einzelnen Sachen eingehen. Und auf die erste Sache, auf die wir eingehen, die kommt nämlich von dir, Tim, und die wäre?
Die wären Spoiler! Ha! Damn!
Guter Wortwitz. Worum geht's?
Ich habe eine Serie angefangen, von der ich niemals gedacht hätte, dass ich sie jemals gucken würde. Backstory. Als kleines Kind war ich alleine. Alle redeten immer über die neuesten super teuren Autos, und ich dachte mir so, wirklich interessiert mich aber überhaupt nicht. Doch vor ein paar Wochen entschied ich mich zu einer folgenschweren Entscheidung. Ich habe mir Top Gear angesehen.
Okay, also du hast dir Top Gear angeschaut. Und das als Nicht-Auto-Fan, um sie jetzt nochmal nicht ganz so filmisch darzustellen oder szenisch, also, besser gesagt.
Man hätte mich stellenweise sogar wirklich als, ich sag mal nicht Auto-Hasser, aber zumindest als Auto-Unfreund bezeichnen können, denn ich hab wirklich immer diesen Umweltgedanken im Hinterkopf gehabt, so, oh nee, da fahr ich jetzt nicht hin, da, lag auch daran, dass ich keinen Führerschein hatte. Nee, da fahre ich jetzt nicht hin. Da will ich jetzt nicht hingefahren werden. Ich fahre lieber Fahrrad, weil das die Umwelt. Aber jetzt, wo ich einen Führerschein habe, da ist Heizen sowas von geil. Jetzt mal so richtig, richtig schnell. Naja, auf jeden Fall, long story short, ich habe mir Top Gear angesehen, Staffel 18 bis 22. Die sind momentan auch auf Netflix erreichbar. Ja.
Und wie war's? Beziehungsweise, warum bist du denn gerade darauf gekommen, okay, ich schaue mir jetzt Top Gear an? Also hattest du jetzt allgemein Lust auf eine Autosendung, oder war das schon so das Ziel, ich habe Lust auf diese Autosendung? Weil es ist ja schon eine ganz besondere, muss man dazu sagen.
Ich glaube, es ist sogar die älteste, kann das sein?
Also auf jeden Fall die erfolgreichste.
Ja.
Oh, das haben wir gerade voll schon gleichzeitig gesagt.
Ja, schön. Ja, das war ganz schön erfolgreich gerade.
Ja.
Wow. Ich hatte einst sehr viel Zeit zu Hause. Und diese Zeit habe ich damit verbracht, Sachen, die im Wäschekorb waren, zu waschen und dann zu bügeln. Aber bügeln ist unglaublich langweilig, wenn man überhaupt nichts dabei hat, was einen irgendwie beschäftigt. Also guckt man Fernsehen dabei. So, dann habe ich D-Max geguckt, und wie jeder weiß, laufen auf D-Max so um 5 Uhr abends Autosendungen wie die... weiß nicht, so zwei Briten, die irgendwie komisch in Italien rumgegurkt, aber ich weiß nicht genau, an welcher Küste. An rechts oder links, also an der Ost- oder Westküste, wie der Geologe sagt. Das war so ganz special, da sind sie... Ich fand es brutal lustig, weil sie sich dann zur Challenge gemacht haben in Monaco. Also sie haben eine Wette geschlossen. Wer kann als längstes seinen Wagen in Monaco vor einem bestimmten Hotel, ich glaube Hotel de Paris, stehen lassen? Weil bei denen ist es so, dass... alle Autos weggefahren werden, oder immer das langweiligste Auto wird weggefahren und eingeparkt halt im Parkhaus so, damit sie halt so eine Art Prestigeobjekt von coolen Karren vor der Tür haben. Und sie sind, ich glaube, mit so einem richtig alten Ford gekommen, also mit diesem fast kutschenförmigen Ford, keine Ahnung. Weiß nicht.
Ja, ist auch egal. Man weiß, was du meinst.
Man merkt, ich bin kein Autokenner, ich habe keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Auf jeden Fall schwer zu fahren und die Leute haben es einfach auch nicht hinbekommen, es wegzufahren. Also ist es wohl da geblieben und sie haben ihre Wette gewonnen. Komischerweise haben beide gewonnen, weil beide haben das gleiche gewettet. Und dann dachte ich mir so, ich habe doch letztens gesehen, auf Netflix gibt's doch Top Gear. Komm, guckst du mal rein, du hast eh nichts zu tun. Dann habe ich mir einen Joghurt gemacht und habe angefangen, Top Gear zu gucken und eine Staffel später ist dann meine Mom heimgekommen und ich habe voll verpennt zu kochen, weil ich war zu der Zeit ein bisschen Hausmannfrau und dann habe ich Anschiss bekommen, weil Mutti hat Geld ins Haus gebracht und Klein Tim hat hier nicht
hat mal wieder nur Top Gear geschaut.
Ja genau, hat mal wieder sich um für Autos interessiert, was ist denn da los? Und irgendwie war ich dann kurz süchtig, bis ich alles fertig geguckt habe und dann habe ich kurz geweint und dann habe ich was anderes geguckt.
So, wie fandest du denn Top Gear?
Naja, ich fand es halt super lustig. Also ich habe von ganz vielen Leuten immer gehört so, oh, James May ist ja so cool, weil er so unglaublich classy ist, aber ich weiß nicht, ob der offizielle, aber auch insgeheime Hero aller Top Gear Fans, zu denen ich mich jetzt aber auch persönlich zählen würde,
Ist
natürlich Jeremy Clarkson. Weil er ist der Gott.
Also ganz kurz an dich. Meintest du das gerade, als wäre das so der Hint, weil Jeremy Clarkson ist das Aushängeschild dieser Serie. Das ist ganz klar. James May ist zwar classy und so weiter, aber niemand schaut das wegen James May oder wegen Richard Hammond. Es ist auf jeden Fall Jeremy Clarkson, ist auch der erfolgreichste von den drei.
Richard Hammond ist halt schon ein cooler Typ irgendwie. Der ist irgendwie.
Ja, die haben halt alle was Eigenes. Das macht das ja auch aus, dass die drei alle was Eigenes haben.
Nur die Kombi so, aber ich weiß nicht, Jeremy Clarkson, Jeremy Clarkson. Ich weiß nicht, ob ich eine Serie nur mit ihm gucken würde.
Ja, würde ich auch nicht. Wegen ihm wurde ja auch Top Gear beendet.
Ja.
Weißt du die Story dahinter?
Ja, irgendwie, ich glaube, es ging irgendwie um eine, ich habe sogar nachgelesen, es gibt zwei Geschichten.
Also die offizielle Geschichte ist, dass er einer Frau vom Catering,
er hat irgendeinen sexistischen Kommentar gemacht und offiziell heißt es hat der BBC gereicht und sie haben ihn rausgeworfen, weil das
schon passiert ist anscheinend. Nee, es war kein sexistischer Kommentar, er hat jemanden vom Catering geschlagen. Das war's.
Das muss ich revidieren, das habe ich nachgelesen. Das war einer der Co-Producer. Und zwar waren sie beim Abendessen und es kam irgendwie nicht das, was sie eigentlich bestellt hatten. Und er hat halt einen der Co-Producer halt mega aufs Maul gehauen, weil er halt mega pisst war. Hat sich dann aber später auch noch entschuldigt, weil es
anscheinend... Ja, so oder so geht sowas aber nicht. Es war schon in Ordnung, dass sie ihn dafür rausgeworfen haben, muss man auch sagen. Auch wenn man Fan von ihm ist. Ich mag ihn ja immer noch. Trotzdem kann man dafür schon jemanden rauswerfen.
Ja, ich weiß nicht. Ja, schon.
Und außerdem haben sie jetzt auch ihre neue Serie bei Amazon, The Grand Tour, die auf jeden Fall auch watchable ist und die kann ich dir auch empfehlen.
Ja.
Da muss ich dir aber sagen, dass die ersten 5 Folgen sind ein bisschen sehr amerikanisch und man merkt, dass die sehr, sehr, sehr viel Geld bekommen haben, sehr viel mehr als sonst. Dadurch sind die ganz anders. Und,
ja, das hast du mal erzählt, dass sie irgendwie eine Militärfolge gemacht hätten.
Genau.
Das ist nicht... Warum?
Und also, die letzten Folgen, auch das Special und so weiter, das ist wieder so richtig classy Top Gear. Und da kann ich gleich mal fragen, was für dich denn so diese Top Gear ausgemacht hat? Abgesehen jetzt von den drei einzelnen Charakteren, weil sonst ist es ja schon eine Autoshow auch irgendwo.
Also Punkt 1 war immer sozusagen die klassische Rollenverteilung. Jeremy Clarkson ist so die Person, die sich als selbst das höchste Wesen bezeichnet. James May ist so der, ich weiß nicht, der ältere Herr, der irgendwie so Briefmarken sammelt und irgendwas irgendwie halt sehr, sehr bodenständig ist. Und Richard Hammond ist so der Bastler und der ganz Kleine, der von allen gemobbt wird und irgendwie immer ist immer verkackt. Alles, was er anfasst, geht irgendwie kaputt. Und Jeremy Clarkson macht dann aber in Wirklichkeit die Sachen kaputt, aber beschuldigt andere. und arbeitet nie. Und das, ich fand die Kombi halt irgendwie lustig. Es hat halt echt gut funktioniert. Und natürlich so, was halt, ich sag mal, was jeden irgendwie ein bisschen reizt, hohe Geschwindigkeiten, coole Karren. Und halt auch, ich hab's jetzt auch verstanden, warum früher in der Grundschule und auch später dann immer alle gesagt haben,
hast du schon den neuen Bugatti Veyron gesehen?
Das heißt Bugatti Veyron.
Nein, Veyron, Bugatti Veyron.
Und so, ja, okay, es ist halt eine richtig geile Karre, so, du wirst es dir niemals leisten können, so ein Ding zu fahren. Aber es ist irgendwie cool zu sehen, was auch, sag mal, die Ingenieurskunst halt vorangebracht hat. Und was ich auch cool fand, was so ein bisschen mein Europäerstolz geweckt hat, ist, dass alle richtig krassen Autos, naja, bis auf ein, zwei, die richtig, richtig krassen Autos, die kommen halt aus Europa.
Das stimmt.
Und es gibt halt fast nichts aus USA, was irgendwie dem irgendwie das Wasser reichen könnte. Und ich dachte früher immer, oh, ein Ford Mustang, Shelby, oh mein Gott, das ist ja mal so eine geile Karre. Aber so wie sich halt am Ende rausgestellt hat, es hat einen winzigen Tank, es zieht brutal viel Sprit und es ist anscheinend auch noch ungemütlich. So, ja. Naja, es hilft so ein bisschen, ich sag mal, sich in der Welt der Autos so ein bisschen zurechtzufinden, wobei es halt alles diese high-priced Cars sind. Also es sind halt nicht, Top Gear ist nichts für jemanden, der keine Kohle hat, aber jetzt ein Auto sucht und jetzt...
Es ist halt auch keine Autoberatungsshow, das sollte man natürlich auch wissen. Es ist auf jeden Fall Entertainment, eine Entertainment-Car-Show, so kann man es bezeichnen.
So, guck mal, was wir uns leisten können, was ihr euch nicht leisten könnt, aber was wir für einen Scheiß damit machen können.
Ich finde es auch immer schön, dass sie recht kreativ sind in dem, was sie dann mit den Autos machen. Also auch nicht nur in den Specials teilweise, sondern dass die Aufgabe halt nicht nur ist, okay, wer hat jetzt das schnellere Auto von uns drei oder welches ist schöner oder welches ist bequemer. Sowas wird immer auch natürlich beleuchtet, aber wie sie das Ganze verpacken. Also heißt es, dass sie dann eben an der Küste in Italien oder sonst wo rumfahren oder ein Rennen gegen ein Motorboot, wer schneller am Ziel ist und so weiter.
Und die Aufnahmen sind wirklich richtig, richtig
und die haben ein richtig toll. Gutes Kamerateam. Super aus. Also ja. das ist...
Sie können keine Tiere filmen.
kann ich dir gleich mal sagen, daraus haben sie einen kleinen Running Gag gemacht in Grand Tour. Ja. Ganz klein, aber ist nett.
Achso, in der Grand Tour, ja, nee, das kam ja schon, ich glaube, Staffel 20. Ich weiß nicht genau, wo das Afrika-Special ist.
Ich glaube, da ungefähr. Ist aber eins der besten, muss man sagen. Das ist sehr gut.
Ja, das stimmt. Ja, das war jetzt sogar gar nicht mal so mein Fall. Ich mag diese Italien-Reise einfach mehr. Ich mochte dieses Flair, weil es war ganz lustig. Die hatten dann, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich von der Autoshow wirklich lachen musste. Ich musste auch vorher bei Top Gear nicht so wirklich lachen. Ich fand es halt irgendwie gemütlich und ich fand es so amüsant. Ich musste schmunzeln, aber ab dann war so das Eis gebrochen. Ich musste echt loslachen, weil es war... Also James May war nicht dabei, sondern nur Richard Hammond und Jeremy Clarkson sind halt da rumgedüst. Und am ersten Tag war es halt, oder ich sag mal, ich nenne es jetzt den ersten Tag, weil es der erste Tag ist, von dem ich jetzt erzähle, musste irgendwie Richard Hammond mit Jeremy Clarkson essen gehen und der hat halt was bestellt, was Richard Hammond überhaupt nicht schmeckt. Keine Ahnung, irgendwie Hummer oder irgendwie, der mag halt mehr so die einfachen Sachen. Und als Revanche dafür hat er ein Rallye-Rennen zwischen den beiden halt sozusagen ins Leben gerufen. Aber in einem Cabrio, während es regnet.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Und sie fahren halt auf dieser Dreckstrecke rum und sauen sich halt komplett ein. Und es ist halt wirklich, am Anfang ist halt noch Staub da und dann fängt es halt an zu pissen. Und das ganze Auto füllt sich mit Schlamm. Und sie sind so richtig, richtig voll geschnoddert. Mit so richtig braunem Matsch und sie genießen ein Hotdog. Das fand ich lustig so.
Ja, das ist eine sehr amüsante Folge. Ganz kurze, eine Abschlussfrage noch von mir. Hast du das alles auf Englisch oder auf Deutsch geschaut?
Auf Englisch.
Danke.
Ist viel besser.
Alle Wortwitze gehen verloren im Deutschen gefühlt. Also jeder einzelne Wortwitz, bitte auf Englisch schauen für alle, die sich's noch anschauen möchten. Ja. So, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Und zwar würde ich jetzt ganz dreist einfach mal das Zepter in die Hand nehmen.
Oh nein.
Ich habe ich habe gesehen Sherlock Staffel 4, finally. Und zwar ist sie ja auch endlich mal rausgekommen.
Heißt die so? Heißt die finally?
Nee, es wäre aber vielleicht kein schlechter Name.
Ich, das ist die letzte?
Das weiß man leider nicht so ganz, aber ich werde mal noch ein bisschen drauf eingehen. Und zwar bin ich sehr großer Sherlock-Fan, das sollte man vielleicht vorab wissen. Also ich werde ja jetzt nicht der allergrößte Kritiker sein, obwohl ich natürlich auch meine Kritikpunkte habe, so ist das nicht. Und zwar haben sie natürlich, oder was heißt natürlich, sie haben ein Special rausgebracht in Staffel 4, diesen unaussprechlichen Namen im Englischen, The Abominable Bride. Ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber lustig gemacht. Dieses Special findet im 19. Jahrhundert, also 1800 irgendwann statt und spielt, ja, kann man jetzt eigentlich schon mal sagen, ist kein Spoiler, spielt im Gedankenpalast von Sherlock. Die ganze Folge ist trotzdem eine ganz gute Folge und mit Folge 1 von Staffel 4 geht es dann auch richtig los und in der ersten Folge haben wir einen recht klassischen, aber auch jetzt nicht ganz so schwierigen Sherlock-Fall und es dreht sich aber ein bisschen mehr um die Geschichte, was hinter Mary, Watsons Frau, steckt. Und das wird da das größere Thema. In der zweiten Folge haben wir einen ganz, ganz klassischen Sherlock-Fall. Also so dieses ein Fall pro Folge. Und dieser Fall ist auf jeden Fall der beste Sherlock-Fall. Nach dem Reichenbach-Fall vielleicht. Nach dem Reichenbach-Fall, wenn nicht sogar gleich, für mich sogar gleich. Eine geniale Folge. Also diese Folge hat alles, was man haben kann. Ich habe das, glaube ich, sogar auch auf Twitter schon mal geschrieben. Die Folge hat alle möglichen Emotionen, die du fühlen kannst als Mensch, sind in dieser Folge und hat einen genialen Kriminalfall. Ich weiß noch, wie ich am Ende der Folge saß, so 10 Minuten vor Schluss und denke mir schon so mit mega Gänsehaut und so ein, zwei Tränen im Auge, fuck, ist das heftig. Und dann geht die Folge weiter, wird eigentlich so ein bisschen ruhiger. Und am Ende kommt halt noch mal was und ich sitze da und mir laufen die Tränen runter. Ich denke mir, was ist denn jetzt gerade los? Es ist halt immer noch irgendwie eine Krimiserie. Sehr, sehr bewegend. Was sie da mit den Charakteren machen, ist toll. Ich möchte das ehrlich gesagt auch nicht spoilern. Ich finde, das sollte jeder für sich erleben. Allerdings
lobenswert.
Allerdings spannen sie da so einen Bogen, den sie in Folge 1 ganz leicht anfangen, der so ein bisschen was aus Staffel 3 mit aufgreift. Den machen sie in der Folge 2 am Ende groß und ist dann in Folge 3 das ganz, ganz große Thema. Und Folge 3, da spalten sich so ein bisschen die Geister. Also Folge 2 finden alle toll und Folge 3 ist halt das Ende der Staffel und da sagen manche, das finden sie blöd, weil erstmal die Folge an sich handelt um was sich durch ganz Sherlock zieht, Staffel 1 bis Staffel 4. Und das wusste man nicht so wirklich. Es hat so ein bisschen mit Moriarty zu tun, aber das hat ja irgendwie alles in der Serie gefühlt. Und es ist aber, also ich finde es zum Beispiel sehr genial. Manche sagen, es ist ein bisschen zu weit hergeholt. Ich finde, es passt aber noch in den Sherlock-Kosmos rein. Und das Staffelfinale ist so ein bisschen, also ohne zu spoilern kann man sagen, sie haben ein Ende gefunden für Sherlock, für die Serie. Allerdings ist es ein Ende, das so leicht offen ist.
Also was die Möglichkeit offen hält.
Genau, es lässt die Möglichkeit offen, dass weitere Staffeln kommen. Und das hat einen ganz praktischen Grund. Und zwar einfach, weil Benedict Cumberbatch und Martin Freeman, die beiden Hauptdarsteller, einfach schon mega ausgebucht sind. Die sind momentan so gefragt in Hollywood. Martin Freeman hat gerade irgendwie eine eigene Serie bei Amazon Video gestartet. Benedict Cumberbatch spielt wahrscheinlich in den nächsten 10 Marvel-Filmen irgendwie mit. Also die sind auf jeden Fall ausgebucht. Und die haben jetzt schon 4 Jahre für diese eine Staffel gebraucht, was 3 Folgen mit Spezial 4 Folgen sind. 4 Jahre für eine Fernsehstaffel. Und da alle Beteiligten mittlerweile sehr berühmt und sehr gefragt sind, und die Geschichte, die sie dort erzählt haben über diese 4 Staffeln, was eigentlich ein Riesenkonstrukt ist und so ein bisschen Breaking Bad-mäßig von dem Konstrukt her, natürlich nicht thematisch gleich, aber dass es so ein Riesenkonstrukt ist, dass das jetzt halt erstmal beendet ist und das Ende aber, also da würde ich jetzt mal eine ganz kleine Spoilerwarnung raushauen. Das Ende ist so ein bisschen, okay, wir haben das jetzt abgeschlossen, das Leben von den beiden geht aber weiter und sie werden auch weiterhin Kriminalfälle lösen. Mhm. Und das ist aber so, okay, das könnten wir jetzt thematisieren, diese Kriminalfälle in 9 Staffeln, aber dieser große rote Faden, der ist jetzt erstmal vorbei. Und ich finde das zum Beispiel vollkommen in Ordnung, weil ich finde, dass sie diesen roten Faden beendet haben, ist für mich die Hauptsache gewesen. Und das fand ich super. Mir haben alle drei Folgen gefallen. Die zweite war mit Abstand das Beste, aber ich mochte zum Beispiel auch die dritte Folge sehr. Und ich finde, wenn man Sherlock Staffel 1 bis 4 schaut, hat man einfach ein ganz, ganz tolles Serienerlebnis. Super gute Kriminalfälle, geniale Schauspieler, und Dialoge, die seinesgleichen suchen. Also da sind Stephen Moffat und Mark Gatiss sind da echt genial, was sie da schreiben. Ich liebe diese Serie einfach, muss man mal so sagen. Was die BBC geschaffen hat, Sherlock Holmes ins jetzige Jahrhundert zu holen oder einfach in die Jetztzeit, ist ganz, ganz großes Kino beziehungsweise ganz, ganz großes Fernsehen und bleibt auch nach Staffel 4 eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und jetzt habe ich eigentlich schon so ein kleines Schlussfazit gemacht. Falls du irgendwas dazu wissen willst, weil es ja, war jetzt doch ein ganz schön großer Monolog, darfst du mich gerne fragen. Ja, schon
ziemlich.
Tut mir leid.
Was mich interessiert hat, war, bist du ein Krimi-Fan oder was hat dich dazu bewogen, jetzt speziell Sherlock anzufangen? Weil es ist ja am Anfang von außen hin eher als Krimiserie verkauft worden, was jetzt, ich sag mal, offensichtlich im Nachhinein eher zweitrangig war, sondern eher die Story dahinter der treibende Punkt war?
Ich würde sagen, dass die Story dahinter erst der treibende Punkt wurde ab Ende Staffel 2. Staffel 3 fand ich insgesamt nicht ganz so gut, weil da so ein Gemisch war aus beidem. Und jetzt in Staffel 4 haben sich klarer abgegrenzt, was ich ganz gut fand. Aber es hat mich einfach bewogen, anzufangen, beziehungsweise ich habe, glaube ich, die...
Wegen Benedict Cumberbatch, oder?
Nee, die erste Folge habe ich zufällig im deutschen Fernsehen gesehen, bei der ARD, irgendwann nachts. Und die fand ich so genial, dass ich gedacht habe, ey, das ist eine coole Serie, irgendwie Sherlock Holmes, einfach weil die erste Folge hat mich so gecatcht, dieses Szenario, dass Sherlock Holmes im Hier und Jetzt spielt und weil sie halt es auch schaffen, die Eigenschaften oder diese Gimmicks, die Sherlock Holmes hat, so gut ins Hier und Jetzt zu bringen und einfach, weil es genial geschauspielert war, habe ich es dann weitergeschaut. Ich muss dazu sagen, die neueren Staffeln habe ich auch alle auf Englisch geschaut, die deutsche Synchro ist auf jeden Fall gut, aber die Originalstimmen sind einfach nochmal ein Stückchen besser und die Dialoge funktionieren nochmal ein Stückchen besser. Also ich habe angefangen, weil ich mag Krimis, muss ich sagen, und es wurde dann einfach mehr. Am Anfang war es nur eine Freundschaft, mittlerweile ist es Liebe.
Oh. Ist es so, dass Sherlock eine Art, ich sag mal, eine Art mystisches Element dabei hat, weil was man jetzt so Also ich habe es nie gesehen. Ich habe nie eine Folge gesehen und noch nie angefangen. Aber alles, was ich so von irgendwelchen sozialen Netzwerken oder Krams irgendwie mitbekommen habe, war, dass es anscheinend mystische Elemente gibt oder Sachen, die, ich sag mal, im Dunkeln gelassen werden, ob es jetzt wahr ist oder nicht.
Ich würde das Ganze bejeinen. Und zwar, es gibt...
Oh, das ist aber ganz schön finit, die Antwort.
Eine klare Antwort, wow. Ja. Und zwar gibt es keine mystischen Sachen, das würde ich beneinen. Allerdings gibt es Sachen, die sie im Unklaren lassen. Und ich verstehe, dass der normale Zuschauer, der sich nicht groß Gedanken über das Ganze machen will, vielleicht denkt, dass da irgendwelche übernatürlichen Sachen dabei sind. Das gefällt mir an der Serie, dass es eben nicht übernatürlich ist. Es hat aber so, es wandelt auf diesem Grad, dass Sherlock einfach teilweise so schlau ist, dass man es vielleicht denken könnte, okay, das ist gerade zu schlau, das könnte übernatürlich sein. Ich finde, es bleibt aber immer noch auf dem Grad, wo es noch real wirkt, wo es einfach ein sehr, sehr genialer Typ ist. Was manche abschrecken könnte, ist das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, er so eine Art Gedankenpalast hat, wo er sich dann Szenarien vorstellt und so weiter.
Er hat Hannibal ja auch, also.
Genau, und das ist allerdings auch, genau wie bei Hannibal, nicht immer hundertprozentig klar abgegrenzt. Wenn man aufpasst und ein bisschen nachdenkt, kann man das natürlich aber immer machen. Ich würde aber mal behaupten, dass das nicht jeder Zuschauer macht und deswegen wirkt das dann teilweise mystisch und jetzt nicht ganz klar, okay, war das jetzt real, war das jetzt irgendwie übernatürlich? Daher vielleicht auch oft die Verwirrung.
Du hast mal bei White Collar bemängelt, dass der Hauptcharakter zu schlau ist. Also, dass es irgendwann auch unglaubwürdig wirkt und dass es auch deswegen die Fälle etwas zu langweilig macht, einfach weil klar ist, dass er es rauskriegt, einfach weil er der fucking Genius ist. Aber bei Sherlock scheint es jetzt gar nichts auszumachen.
Ja, das ist genau dieser Grad, den ich gerade meinte, weil Sherlock eben noch darin bleibt.
Fehlt er auch manchmal oder liegt er immer richtig, er braucht nur seine Zeit?
Nein, also er, ja, ohne jetzt irgendwie zu spoilern, er schafft es auch nicht immer. Also, und das Schöne ist eben, was du in der Serie auch siehst und auch merkst, ist, dass es auch andere Charaktere sind, die irgendwie auf sein Level rankommen oder ihn eben auch austricksen können und alles. Moriarty. Dass er halt nicht der Übergott ist. Mhm. Dass er schon sehr genial ist, aber nicht der Übergott.
Deswegen. Das wurde ja in der Hollywood-Adaption oder Adaption, sag mal, Adaption oder Adaptation? Adaption.
Adaption,
ja. Genau, in der Hollywood-Adaption mit Jude Law und Robert Downey Jr. auch angesprochen, dass Moriarty auch ein ähnlicher Genius ist wie Sherlock Holmes.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Aber hat es ähnliche Parallelen, also außer dem Namen jetzt?
Ja, hat es, weil bei beiden liegt Sherlock Holmes, also die Bücher und beides zur Grundlage. Beide verändern aber die Grundlage. Ich würde sagen, die Filme sind noch ein bisschen näher dran und die Serie, weil sie es eben auch in die Jetztzeit holen muss, verändert es ein bisschen. Aber die Fälle, also zum Beispiel der Reichenbach-Fall ist ja ein ganz bekannter Sherlock-Holmes-Fall, der ist schon ähnlich, halt ein bisschen abgewandelt. Aber auf jeden Fall gut abgewandelt. Also auch als Sherlock-Holmes-Fan, wenn man jetzt irgendwie die Bücher mag, dann wird man hiermit auch zufrieden sein.
Das klingt doch lohnenswert, ja.
Ja, okay, das kann man jetzt auch auf die DVD draufschreiben. Tim,
lohnenswert.
Ja, gut, dann habe ich jetzt aber erstmal genug geredet, muss jetzt auch erstmal wieder was trinken, deswegen darfst du jetzt, was hast du denn noch gesehen?
Ah, was ich noch gesehen habe, wieder was es momentan auf Netflix gibt, was es aber nur zum Teil auf Netflix gibt, und zwar von Anthony Bourdain, No Reservations.
Was ist das denn?
Also, vielleicht wisst ihr das noch nicht, aber Anthony Bourdain ist ein Koch und er ist extrem exzentrisch, war, ich glaube, Meth-abhängig früher. Oder zumindest Heroin. Auf jeden Fall war er drogensüchtig, ist ein guter Koch, er beleidigt ziemlich viele Leute, er wirkt manchmal etwas komisch, weil er sehr forsch ist und andauernd auch in seiner Serie irgendwelche Drogen probiert, aber da kommt kein Aber jetzt eigentlich. Also er reist halt in der Weltgeschichte rum, auch in Länder, die man jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm hat, wie Uganda. Nee, der hatte irgendwie noch was. Ich muss kurz nachgucken. Da gab es nämlich ein Land, da habe ich mal in der Grundschule davon gehört und ich habe niemals jemanden wieder dieses Wort benutzen hören. Kambodscha.
Ah, okay.
Hättest du jetzt gedacht, wo denkst du liegt Kambodscha?
Wow, das ist, jetzt kann ich nur was Falsches sagen.
Siehst du, es ist, man hört davon nicht.
Ja, okay, doch, man hört Kambodscha immer, also so als Spruch und so weiter, aber irgendwie, man weiß
was,
nicht.
Was gibt's denn bitte für einen Spruch mit Kambodscha?
Ja, es ist so ein bisschen wie Bagdad, nur dass man halt bei Bagdad weiß, wo es ist.
Ja, also wo sollte ist Bagdad?
Ja, in Afghanistan.
Schön.
Also bei Risiko wäre das Nahe Osten. Nee, Mittlerer Osten heißt es bei Risiko.
Ja, der alte Kriegstreiber wieder. Wo liegt Kambodscha?
Ja, weiß ich nicht, habe ich doch gesagt.
Ach so, ich habe dir wohl nicht zugehört. Also, ich dachte immer, ja, Kambodscha klingt wie ein Reisgericht, also muss es wohl, nee, nicht wie ein Reisgericht, klingt wie ein Linsengericht, muss wohl Afrika sein. Aber tatam, es ist nicht Afrika, es ist Asien.
Ja, wäre jetzt mein zweiter Guess gewesen.
Ja, das ist, ja, ich hatte mir auch überlegt, vielleicht, es klingt so ein bisschen wie eine, also es klingt so blöd, es klingt so ein bisschen wie so eine, wie so ein südamerikanisches Land. Weiß ich nicht. So wie Chile. Kambodscha. Naja. Was klingt wie Kambodscha? Chile und Brasilien. Ja, das ist wohl richtig. Na, jedenfalls, er geht in seinen Folgen halt auch in Länder, an die man normalerweise nicht denken würde. Und auch in Länder, die andere Serien dieser Art nicht abdecken. Es gibt momentan, also es zumindest sagt IMDb momentan, 9 Staffeln. Die letzte kam 2012 raus, aber das Ende ist dort anscheinend noch nicht angekündigt. Man weiß es nicht, ob jetzt, also ich weiß zumindest jetzt nicht, ob neue rauskommen. Ich schätze nicht. Ich meine, 9 Staffeln, das sind 142 Folgen, das ist schon genug eigentlich.
Eine Menge, ja.
Ja, ist ein bisschen. Aber ich würde persönlich jetzt sogar noch mehr sehen wollen. Also wie sagt ein altes deutsches Sprichwort? Ich crave nach mehr. So, es gibt halt...
Ganz kurz mal, kannst du denn mal für mich umschreiben, wie so eine Folge aufgebaut ist, falls denn überhaupt alle in einem ähnlichen Muster aufgebaut sind?
Naja, also es gibt, ich sag mal, es gibt nicht direkt ein Muster. Also das klassische Muster ist, er geht an 3 verschiedene Orte und ist dort.
Okay.
Und dazwischen geht er an andere Orte und ist dort.
Aber immer in einem Land.
Ja.
Okay.
Das wäre sonst ziemlich unnötig, wenn du, stell dir vor, du machst eine Kochserie und eine Folge geht
ganz
Europa.
Kann ja sein, welches Land macht die beste Pizza und dann ist er halt...
Ach so, nee, also es geht wirklich nur um das Land und es geht nicht um irgendwelche Challenges, welches die beste Pizza oder irgendwas macht oder wo ist das schwerste Nudelgericht? Das ist nicht Galileo,
ist Jumbo.
Jumbo Schreiner, wo falle ich am meisten auf, weil ich richtig groß und dick bin? Naja, in Anthony Bourdain, da sieht es dunkel aus. In No Reservations nimmt er sich halt immer ein Land vor und bereist es so ein bisschen. Okay. Man weiß nicht genau, ob er jetzt groß im Land rumreist, aber zumindest zeigt er halt zumindest ein gewisses Spektrum der Essenskultur dort.
Wahrscheinlich isst er immer nur am Flughafen.
Genau. Ja. Oder er geht zu McDonald's und schreddert das Zeug, damit es so aussieht wie Erbrochenes und Bohnen.
Standardgericht in jedem Land.
Erbrochenes und Bohnen. Ha ja?
Okay.
Also das Ding ist, so jetzt mal hier Butter bei die Fische.
Noch mehr essen.
Ja. Es ist ja klar, wie Hechtsuppe. Ja, hier zieht's wie Linsengericht. Oh Mann.
Das ist doch das Gelbe vom Ei hier.
Ach Gott, ja, da wird das Gelbe vom Ei in der Pfanne verrückt. Scheiße. Nee, also was ich jetzt sagen wollte, so jetzt lass mich mal zum Punkt kommen, ich muss andauernd lachen. Es geht darum, dass er in jeder Folge in gewisser Weise auch eine Art innerpolitisches, also für das Land spezifische innerpolitische Thema aufgreift. Beispielsweise war er auf einer japanischen, also auf der nördlichsten japanischen Insel, ich bin mir gerade nicht sicher, wie sie heißt. Ah, nein, ich weiß es gerade nicht, ich gucke
aber. Ich glaube, das wissen unsere geologisch.
Hokkaido, da wo die hässlichen Kürbisse herkommen.
Ah.
Und was man wohl nicht weiß als typischer Westler, ist, dass Hokkaido erst, historisch gesehen vor kurzem besiedelt wurde und dass die eine ganz andere Kultur haben als die typischen Japaner.
Oh,
und dass sie von den Japanern als, ich sag schon fast Untermenschen bezeichnet werden. Also, die werden überhaupt nicht ernst genommen, die Kultur dort wird dort verachtet, also wenn du als Hokkaidoianer nach Tokio gehst, dann wirst du fast verprügelt, ne? Nein, so ganz so krass ist es jetzt nicht, aber zumindest schauen alle auf dich runter, aber es gibt unglaublich geile Hartweiznudeln dort.
Okay.
Es ist so lecker, das ist einfach ein Typ, der macht einen Teig und rollt den ganz, ganz oft, also so als würde er einen Katana schmieden und macht das halt mit Teig und einem Nudelholz. Und die Leute sitzen so davor so und warten halt und er braucht halt stundenlange. Nee, aber er macht es halt jetzt schnell so und rollt den Teig aus und fängt an mit so einem riesigen Messer ganz, ganz, ganz dünne Nudelstreifen daraus rauszuschneiden. Und kocht die eine halbe Minute oder so und serviert ihr dann diese dampfenden, mit Wasser voll gesogenen Nudeln, die keine Soße brauchen, weil sie alleine so einen Geschmack haben, dass sie als Gericht angesehen werden können. Und das ist halt richtig geil. Das ist wie Karate, nur mit Essen. Es braucht Jahre, um das zu meistern.
Also, dass ich gerade Hunger bekomme, ist, glaube ich, schon ein Zeichen genug, dass das wohl...
Es ist eine Hammer-Serie. Also das Ding ist nur, es gibt auch Folgen, die, ich sag mal, etwas, ich nenne es mal verstörend sind. Ich war jetzt, ich skippe ab und zu mal so ein paar Folgen, die mich nicht interessieren, wie zum Beispiel Kurdistan. Was will ich denn jetzt über Kurdistan? Das interessiert mich
aber gar ganz kurz mal, nicht. Aber ist das irgendwie self-produced oder ist das von BBC oder von wem wird das gemacht?
Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Da muss ich wohl mal den
Arzt konsultieren. Also wo schaust du es denn? Du schaust das wahrscheinlich auf Netflix.
Auf Netflix, ja, okay. Wie eben,
das meiste.
Hier steht direkt nichts. Official Sites Travel Channel.
Okay.
Okay. Auch bekannt als Ansoni Sekai Wokurau. Oder japanisch die alternative Transliteration. Oder auf Dänisch Anthony Bourdain Uden Bocking. Oder auf Ungarisch.
Okay, ja, also Anthony, ich glaube, Bourdain, wir haben verstanden.
Fentartasok Nelkül. Naja, so besprechen die es bestimmt nicht aus. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, was mein Fazit jetzt des ganzen Spaßes hier, der ganzen Laberei war. Mhm. Anthony Bourdain, No Reservations, ist eine ziemlich coole Serie, deckt unglaublich große Teile der Erde ab. Und das Lustige ist halt, ich habe nur zwei Folgen, fuck, ich kann nicht mehr reden! Zwei Staffeln, decken schon so dermaßen viele Länder ab, weil ich glaube, es sind irgendwie 14, 15 Folgen pro Staffel und es gibt 9 davon. Und er macht nur ganz wenige Länder doppelt. Und dann ist es halt echt interessant zu sehen, dass er in den neueren Folgen, also beziehungsweise wenn er es halt das zweite Mal bereist, so eine Art Flashback mit einbaut, wo er die Unterschiede zwischen dem letzten Mal und diesem Mal halt sozusagen aufzeigt. Beispielsweise war in Haiti vor dem Erdbeben und nach dem Erdbeben.
Okay.
Und halt 10 Jahre dazwischen und er meinte, es ist eine ganz andere Welt. Und es ist schon echt cool. Ich sag mal, man lernt nicht direkt was über Politik, aber man lernt sozusagen die
Kulturen.
Die Seite kennen. Ja, und vor allem die Seite kennen, die Medien hierzulande erstens nicht vermitteln und die Seite, die halt die Einwohner dort direkt betreffen. Also beispielsweise in Haiti gibt es eine Szene, da ist er bei einem ist er halt in so einem Stand irgendwie auf der Straße. Und das Ding ist, dass alle Leute außenrum oder ganz viele davon haben halt seit Tagen nichts zu essen gehabt. Und er geht so hin und gönnt sich erstmal so 5 Teller mit anderen Gerichten. Und alle gucken ihn so voll komisch an. Er gönnt sich so und meint so, okay, das ist ganz schön unangenehm. Dann redet er mit seinem Producer und meint so, okay, ihr kriegt jetzt alle zu essen und dann stürzen sich aber alle drauf und es gibt eine Schlägerei, weil halt jeder was zu essen haben will, aber es nicht genug für alle gibt und es dann Probleme wegen Anstehen gibt, so manche wollen sich vordrängeln, kriegen dafür mega eins auf die Fresse und er meint halt so, yo, eigentlich wollte ich jetzt gerade was Gutes tun, ich wollte den Leuten helfen, aber die menschliche Gier ist halt oft so ein Problem, dass es halt einfach auch nicht funktioniert. Deswegen ist auch ganz oft Hilfe, also finanzielle Hilfe oder einfach monetäre Hilfe in einem Land, wo man selbst nicht ist. Also beispielsweise, wenn du jetzt, keine Ahnung, in Haiti was spenden willst, dann hilft es meistens nichts, weil das Geld woanders hinfließt, als es hinfließen sollte. Helfen kann man am besten, wenn man vor Ort ist und den Leuten hilft, händisch und nicht monetär über irgendwelche Mittelwege.
Genau, ich glaube, das gilt für fast alle Sachen in diesen Bereichen.
Ja, aber es ist halt ganz cool, weil normalerweise siehst du halt nicht dieses direkte Beispiel. Du kannst dort praktisch in der Folge live miterleben, wie er einen kleinen Aufstand anzettelt, indem er einfach Leuten was zu essen kauft, was jetzt, wenn man das sich anhört und darüber nachdenkt, ziemlich absurd erscheint.
Aber auf jeden Fall eine Empfehlung von dir für Leute, ja, die auf, ja, verschiedenste Kulturen stehen, oder ist auch Essen schon ein sehr, sehr großer Bestandteil?
Ja, also ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, er will nicht unbedingt das Essen in den Vordergrund stellen und er will auch nicht die Politik in den Vordergrund stellen, sondern ich sag mal, er will ein Gefühl vermitteln, was ein bestimmtes Land einem gibt.
Okay.
Mit der Stimmung der Leute, mit dem Essen dort, mit der Kultur, mit der politischen Situation jetzt gerade. Und halt alles in einem, er schafft halt wirklich ein Gefühl zu vermitteln. und auch, ich sag mal, eine Perspektive zu vermitteln, was dort kommen könnte. Und das ist halt sehr interessant zu sehen und es macht auch echt Spaß zu sehen. Und es ist halt ziemlich kurzweilig, weil er ist halt schon eine sehr spezielle Persönlichkeit. Zum Beispiel war er in Wien und in den USA kennt man den Christkindlesmarkt natürlich nicht. Dieses System eines Marktes, wo Kinder freudig hingehen und weinend weggezogen werden, wenn sie sich den Bauch voll mit Zuckerwatte und Kinderpunsch vollgeschlagen haben. Und er meint so, Kinderpunsch, das klingt, als würde man ein Kind schlagen. Guten Tag, ich hätte gerne einen Kinderpunsch. Pff, das ist häusliche Gewalt. Oh, ich hätte gerne zwei Kinderpunsch, so. Das ist doch mal schön, so. Ich hatte immer Weihnachten gehasst, aber jetzt hier mit warmem Wein und Gulasch, geil, so. Und das ist halt irgendwie, ist es auch ganz lustig zu sehen, wie er seine Meinung oft ändert. Also er sagt halt, er gibt auch offen zu, er sagt, er hat jetzt überhaupt keinen Bock auf diese Stadt, er will überhaupt nicht in dieses Land, er findet es entweder uninteressant oder er findet es einfach abstoßend. Und wenn er dann zurückgeht, meint er so, ey, das war eigentlich eine ziemlich coole Erfahrung, weil es ist nicht so, wie ich erwartet hätte. Und das, finde ich, setzt auch so eine Art Message eigentlich an jeden Menschen, dass man nicht von Vorurteilen geplagt werden sollte, dass man einfach mal auch über seinen Schatten springen sollte. Über seinen Schatten ins kalte Wasser, wo saure Äpfel liegen. Und wenn jemand namens Leben mit Zitronen auf einen wirft, dann soll man sich nicht kirre machen lassen.
Okay, und mit diesem sehr verqueren Fazit würde ich jetzt mal wieder übernehmen und gerne einfach doch mal direkt weitermachen mit
direkt.
Logan, The Wolverine. Auch wieder so ein Ding, Originaltitel Logan, der Deutsche, Logan, The Wolverine.
Ja, richtig für Logan.
Okay, also worum geht's in diesem Film? Erstmal ganz aktueller Kinofilm, haben wir ja nicht immer, aber dieses Mal endlich mal wieder dabei für euch. Ich kann schon mal sagen, schaut ihn euch an, ist ein guter Film. So, jetzt wird's.
Ganz kurz, ist es ein schaut ihn euch an, ist ein guter Film oder schaut ihn euch an, es lohnt sich wirklich oder schaut ihn euch an, es ist ein guter Wolverine-Film oder schaut ihn euch an, es ist
okay,
ein geiles
Action-Geballere. Okay, ich mach's jetzt gleich mal genauer.
Spezifiziere!
Ich habe einen der ganzen X-Men-Filme gesehen und das ist auch schon länger her, mochte den nicht besonders, fand das alles ziemlich Quatsch. Ich mochte diesen Film sehr, es ist ein sehr guter, düsterer Actionfilm mit einer guten Story. Also wenn man einen guten Film sehen möchte, macht man hier nichts falsch. Ich glaube, da hat jeder Spaß dran, der über 16 ist. Also weil
und nicht blind und taubstumm. Und
ja, wenn diese Kriterien alle erfüllt sind.
Ja,
nicht Spaß. Also, es geht in Logan darum, man sieht am Anfang, ja, ihn eben, Logan, den Wolverine, er ist mittlerweile, ja, alt, hat sich eine Limousine geleast, mit der er Leute rumfährt, um etwas Geld nebenher zu verdienen, denn er spart nämlich, er ist aber schon, ja, von Wunden geprägt, er kann nicht mehr wirklich kämpfen, er ist Alkoholiker, er lebt so vor sich hin. Und die Anfangsszene ist eigentlich wie so ein paar, also weil er gerade in Mexiko ist, versuchen so ein paar Mexikaner seine Felgen von der Limousine abzumachen. Und er wird so langsam wach, weil es gerade nachts ist und geht so raus. Und die schießen ihn halt an und merken, okay, what, der ist nicht tot. Weil das Ding von Wolverine sind ja erstmal die Klingen, die aus den Händen kommen. Und dass seine Wunden halt eigentlich immer sofort verheilen.
Ganz kurz, da muss ich jetzt kurz einhaken. Ich bin kein Wolverine-Experte, ich bin sowieso kein Superhelden-Experte.
Geh mal wieder ein bisschen näher ans Mikro.
Es geht nicht darum, dass er speziell diese Klingen hat, sondern es geht um diesen Heilungsfaktor und es geht vor allem darum, dass er ein Adamantium-Skelett hat. Er ist ja so, ich sag mal, ein Laborkaninchen in dem Sinne, dass dem ein Adamantium-Skelett halt um das eigentliche Skelett noch drum gelegt wurde, weswegen er wesentlich widerstandsfähiger ist als ein normaler Mensch. Also ich meine, selbst wenn er sich so hart regenerieren könnte, in einem Autounfall, wo er halt auf einmal Matsch ist, wäre halt trotzdem Sense. Okay. Aber so als Adamantium-Man hier kein Kratzer.
Ja, okay, gut. Danke für diese Zwischeninfo. Und jedenfalls sieht man dann im ersten Kampf, dass er sich halt nicht mehr so schnell regenerieren kann. Und er hat auch eigentlich gar keinen Bock auf Kämpfen. muss es dann zwangsgedrungen trotzdem machen. Und hier fällt das Erste auf, was diesen Film auch teilweise auszeichnet, die knallharte Brutalität. Es ist ganz untypisch für einen Marvel-Film und ich finde, das ist richtig gut, dass sie es durchgezogen haben. Also es ist nicht diese over-the-top-Brutalität, wie sie zum Beispiel Deadpool hatte. Es ist eine sehr geerdete Brutalität, die halt einfach zeigt, was solche Klingen anrichten, wenn sie denn eben so benutzt werden oder was halt auch teilweise Waffen anrichten. Und teilweise bin ich auch ein bisschen überrascht, dass der ab 16 ist. Find's aber gut, dass sie ihn ab 16 rausgebracht haben und nicht jetzt irgendwie den versucht haben, auf 12 zu trimmen, weil sonst hätte der Film nicht funktioniert, weil er eben anders ist als die anderen X-Men-Filme oder anders als die ganzen Marvel-Filme, weil dieser Film sehr geerdet. Er wirkt kaum wie ein Superheldenfilm. Also das denkt man nicht. Das ist kein Heldenfilm. Das ist die Story von einem gealterten, schwächelnden, ja, Mutanten.
Superhelden.
Ja, Superhelden, der halt mal irgendwie super krass war, der keinen Bock mehr auf das Ganze hat. Und die eigentliche Story des Films ist eben, er hat so keinen Bock mehr auf das Ganze. Und Mutanten wurden seit 20 Jahren auch nicht mehr geboren, beziehungsweise gibt es so auch offiziell nicht mehr. Und jetzt kommt aber eine Frau auf ihn zu, eine Mexikanerin, die sagt, ey, ich habe hier irgendwie deine Tochter, pass bitte auf die auf. Und er so, hä, ich habe gar keinen Bock. Und sie so, ja, ich habe $20,000. Und er so, ja, vielleicht.
Und ich habe deine Tochter und $20,000.
Ja, die $20,000 haben ihn dann überzeugt.
Und also, das klingt aber ziemlich nach Menschen an. Nein, ich will es nicht runtermachen, ich bin gespannt auf den Film.
Also ich muss dazu sagen, alles, was ich jetzt erzähle, spoilert die erste halbe Stunde. Ich würde sagen, das ist nicht schlimm, weil der Film geht über 2 Stunden. Das ist einfach nur mal, um grob ein bisschen die Handlung zusammenzufassen und klarzumachen, worum es denn hier geht. Und jedenfalls, er passt...
Sei mir nicht böse, aber ich werd dich muten, beziehungsweise ich werde kurz weggehen. Schreib mir auf WhatsApp, wenn du ready bist.
Ja, ich würde es noch nicht mal sagen. Ich würde jetzt nämlich ganz kurz aufhören, bevor ich anfange zu spoilern. Also nehme ich doch ganz kurz, er passt gerade noch auf Charles Xavier auf. Den hat er nämlich so eingesperrt, weil der bekommt Anfälle, die halt unkontrollierbar irgendwie sind. Nur mit Tabletten werden die unterdrückt aktuell. Und er will für sich und den Xavier will er ein Boot kaufen von dem Geld, das er spart. Also das ist noch ganz am Anfang. Jetzt würde ich... Also ich kann schon mal sagen, ohne Spoiler, das ist ganz anders als die ganzen anderen X-Men und Marvel-Filme, obwohl ich jetzt, sage ich mal, nur einen X-Men-Film gesehen habe, aber das habe ich jetzt von anderen Leuten bisher so gehört, die X-Men-Filme gesehen haben. Ich als Nicht-X-Men-Film fand diesen Film sehr, sehr gut. Ich habe schon von Leuten gehört, die X-Men-Filme gesehen haben, dass sie den gut fanden, allerdings, dass er halt teilweise so ein bisschen nicht Sachen wiederholt, aber gar nicht so sehr auf die anderen X-Men-Filme eingeht, was den anderen Leuten nicht gefallen hat, was halt wiederum für mich positiv war. Ich muss sagen, Hugh Jackman spielt es ganz, ganz toll. Seine, ja, vermeintliche Tochter auch sehr, sehr gut. Gute Kinderschauspieler, das ist immer ein sehr wichtiges...
Also kein Krebs mit Ohren.
Nee, Gott sei Dank, nicht nervend. Überragende Action, nicht zu viel Action und wenn, dann Halleluja, da geht's ab. Und sehr, der ganze Film ist sehr geerdet, hat mir sehr gut gefallen. Die 2 Stunden 17, ja, teilweise hat er so ein bisschen seine Längen, aber ich finde, das passt auch zu dieser ruhigen Gangart, die der ganze Film so inne hat. Ich würde den auf jeden Fall weiterempfehlen. Und jetzt würde ich auch mal eine kleine Spoilerwarnung ausrufen und ich würde das aber kurz halten und damit dann auch jetzt anfangen. Und zwar möchte ich ganz kurz darauf eingehen, um die Handlung noch ein bisschen näher zu beschreiben. Also er passt auf den Xavier auf, er nimmt ja dann die vermeintliche Tochter auf, nachdem die Mutter ermordet wurde. Und ich finde, der Film schafft es zu zeigen, dass Wolverine an sich keinen Bock auf das Ganze hat, dass er selber keinen Bock hat, Vater zu sein. Er hat keinen Bock, in irgendwas verwickelt zu werden. Er will einfach nur dieses fucking Boot kaufen, darauf mit dem Charles Xavier und den Rest, ja, verbringen, den Rest seines Lebens langsam irgendwie verenden. Und er hat keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße und macht das meiste notgedrungen erst ganz gegen Ende zum Film hin, merkt man, dass er auch leichte Gefühle für seine vermeintliche Tochter sind. Und ich finde, die Story haben sie sehr gut gemacht. Der Bösewicht ist so ein bisschen, naja, ist jetzt nicht der allerstärkste Bösewicht. Also ich spreche jetzt über den Typen mit dieser Fake-Hand. Der eigentliche Bösewicht, also dass es da so eine Firma gibt, die Kinder, also die mutanten Kinder gezüchtet hat. Die Idee finde ich sehr cool. Und was sie daraus auch machen, finde ich sehr gut. Ich finde es gut, dass ich als Nicht-X-Men-Fan dieses Vorwissen nicht gebraucht habe, was vielleicht manche Leute hatten, und den Film trotzdem genießen konnte. Ich fand diese Brutalität, ich hatte es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, wirklich verdammt gut. Also wenn man halt sieht, dass einfach so, wie so die Köpfe abgehackt werden. Es ist natürlich brutal, aber es sind halt auch einfach nochmal Klingen. Dann fand ich auch Details gut, das hat man gesehen, als er bei sich war und die Klingen rausgefahren hat und die eine war nicht so ganz draußen und er musste die noch rausziehen, dass es währenddessen geblutet hat. Und da habe ich da mal so ein bisschen drauf geachtet. Das war auch bei seiner Tochter so. Immer wenn sie ihre Klingen ausgefahren hat, kam da Blut. Nur bei ihr war es so, dass dieses Blut halt sofort wieder weg war, weil es sofort verheilt ist. Bei ihm war das halt schon nicht mehr der Fall. Und das waren so ganz viele kleine Details, die den Film sehr gut gemacht haben. Und sehr emotionaler Film, also wer gegen Ende hin bei der Einszene nicht mindestens eine Träne im Auge hat, ist wahrscheinlich einfach kein empathischer Mensch. Ich fand den Film sehr, sehr gut und ich werde jetzt nochmal für ein abschließendes Fazit den Tim herholen und hoffe, dass er jetzt ganz schnell reagiert. Ich schreibe ihm jetzt hier mal nebenbei.
Nein, nein, keine Sorge, ich bin da.
Okay, du bist da. Ja, also ich kann nur sagen, sehr, sehr guter Film. Ihr macht nichts falsch. Also, ich werde auch ein bisschen dadurch bestärkt, dass der mal einen guten Metascore hat, was ja bei Superheldenfilmen nicht so der Fall ist. 77 und ein 8,6 IMDb-Rating. Ich finde es echt, echt gut, dass der Sony-Marvel-Teil da diese Richtung einschlägt mit Deadpool, mit Logan, weil sie auch sehen, dass jetzt Filme, die R-rated sind, trotzdem einfach verdammt viel Geld an den Kassen einspülen. Also ich glaube, der hatte einen der besten Startwochenenden überhaupt, Logan. Und ich finde, das hat der Film auch verdient. Und ich finde es auch, also man kann auch sagen, es ist der letzte Wolverine-Film. Und ich finde, haben sie gut gemacht. Ja, das war es dann mit mir und Wolverine, beziehungsweise Logan. Ich würde sagen, du bist wieder dran. Es ist so ein bisschen monologlastig heute, aber das liegt so ein bisschen daran, dass wir halt eher nur drüber reden können, wie wir beide die Sachen gesehen haben und unsere Highlights ist natürlich auch schön, wenn immer was Neues dabei ist. Für euch wahrscheinlich auch. Und was Neues hat jetzt der Tim.
Beziehungsweise drei neue Sachen. Ich burst jetzt kurz alles runter. Ich weiß, wir hatten gesagt, jeder macht vier Sachen, aber ich habe es mir so gerechnet, ich habe drei große Sachen und zwei Dinger, die ich kurz ansprechen will. Das zähle ich jetzt als vier Sachen und ich hau jetzt einfach alles raus, weil danach habe ich dann meine Ruhe und kann lieber auf deinen Scheiß eingehen.
Yeah.
Yeah. Okay, mein Highlight so ein bisschen, was jetzt komisch klingt, wenn ich auch sage, dass ich nur drei Folgen davon gesehen habe, von acht, ist Abstract The Art of Design. Das ist eine Serie, ein Netflix Original, also gibt's auch auf Netflix. Und es beleuchtet in acht Folgen acht verschiedene Künstler in acht verschiedenen Kunstrichtungen. Ich habe hier gerade das Rated Sheet von IMDb offen und die erste Folge ist von Christoph Niemann, das ist ein Deutscher.
Der ganz kurz mal, um deine Meinung so ein bisschen zu untermauern. Ich höre ja immer den Fest und Flauschig-Podcast mit Jan Böhmermann und Olli Schulz und Jan Böhmermann hat das auch sehr empfohlen, was du gerade gesehen hast. Also haben auch Prominente, wir teilen deine Meinung.
Ja, das ist schön. Also die erste Folge behandelt einen deutschen Künstler, Christoph Niemann, im Thema Illustration. Und was in der Folge angesprochen wird, ist, dass es ist die New York Times, die vergeben oft das Cover an einen Künstler, beziehungsweise den Auftrag für das Cover an einen bestimmten Künstler. Und es ist eine unglaubliche Ehre, das zu machen. Und für ihn ist es mittlerweile zur Routine geworden, weil er schon irgendwie sein 12. oder 13. Cover gemacht hat, was heftig ist, weil ich glaube, er ist der einzige Mensch, der so viele gemacht hat, aber wenn man halt dann seine Illustrationen sieht, es ist Wahnsinn. Es ist jetzt nicht so, dass man dann sieht, oh, Er hat einen Engel gemacht mit strahlenden Funken, die seine Fersen umsprühen, und ein pinkes Einhorn, welches auf einer Wasserrutsche aus Glibbergelee einen Wasserfall aus Methan herunterstürzt, was auch immer. Es sind keine tollen Gemälde oder irgendwas, sondern die Illustration ist im Prinzip die Zeichnung oder die das auf Papier bringen eine Abstraktion eines etwas Gegenständlichem, was es in der Welt gibt. Und das kann auch ein Thema sein. Es muss nicht unbedingt gegenständlich sein, aber es kann auch ein Thema sein. Zum Beispiel Transport, Zusammenhalt, Freundschaft. Kann man ja alles illustrieren. Es kommt halt darauf an, wie man das durchsetzt. Und je nachdem, wie gut, wie klar du einen Gedanken in Bildform fassen kannst, das definiert, wie gut du als Illustrator bist. Und er ist halt richtig gut. Und man merkt auch an seinem Schaffensprozess, wie er, ich sag mal, sein tägliches Leben damit, also in seine Zeichnung einfließen lässt. Er hat auf Instagram eine Reihe, wo er zum Beispiel, ich glaube, es ist fast jeden Tag, ein Bild hochlädt, in dem er aus irgendwelchen Gegenständen und einem Klecks voll Farbe ein Bild malt, was ganz einfach ist. Zum Beispiel, ist, sagen wir mal, eine Kaffeetasse wird zu einer Katze, was jetzt komisch klingt, aber es funktioniert wirklich. Also es sieht auch nicht aus wie der letzte Schiss von einem Fünfjährigen, sondern es sieht wirklich aus wie eine coole Zeichnung, und die ist wirklich nur aus Kaffee und einer Kaffeetasse, und es ist ein Foto davon, sieht gut aus. So. Die zweite Folge beispielsweise behandelt Tinker Hatfield. Das ist der Typ, der die Air Jordans gemacht hat. Die Schuhe von Michael Jordan, dem super tollen Basketballer. Dann habe ich ganz viel geskippt, weil es mich nicht interessiert hat. Zum Beispiel Fotografie interessiert mich nicht so wirklich, architekturmäßig, Automotive Design gar nicht. So, muss ich mir nicht angucken, sind Themen, die mich nicht interessieren. Aber was ich mir angesehen habe, ist auch das am besten bewerteste Folge. Das ist von Paula Scher, einer New Yorkerin in Grafikdesign, und die hat Typografie, ich sag mal, ins Ultimative getrieben. Es ist Wahnsinn, was die Frau macht. Und es ist halt echt cool zu sehen, was für Leute sie ausgesucht haben und wie sie diese Leute präsentieren. Weil auch die Machart der Serie unglaublich gut ist. Es hat einen ganz klaren Stil. Ich verlinke euch mal den YouTube-Kanal Nerdwriter One. Es wirkt ähnlich, nur dass Nerdwriter One von einem Typen produziert wird. Da ist ein mehrköpfiges Team hinten dran. Aber es hat, ich finde, einen ähnlichen Touch, und es hat auch einen ehrlichen Touch. Es wirkt wie als, oder man merkt, dass Leute dorthinter stehen, die genau wissen, was sie tun. Die genau wissen, welche Visionen sie jetzt auf den Bildschirm bringen wollen, und genau wissen, wie sie das Bild, was sie in ihrem Kopf haben, auf die Leinwand bringen. Und es ist sehr zufriedenstellend, das zu sehen. Weil was mir aufgefallen ist, wenn man Serien guckt oder Filme guckt, die mittelmäßig oder schlecht sind und manchmal sogar gute, was dann an den Schreibern liegt, ist, dass Regisseure oder Leute, die für die Bildgewalt eines Films zuständig sind, nichts vor Augen haben, beziehungsweise was vor Augen haben, aber nicht wissen, wie sie es gescheit umsetzen können. Sie wissen nicht, was die Schlüsselpunkte zu einem guten Bild, zu einer guten Szene, zu einer guten Geschichte, zu einem guten Handlungsfluss ist. So, und die Leute, die Abstract the Art of Design machen, wissen genau, was sie tun wollen.
Es ist so ein bisschen, ganz kurz mal, es hört sich so ein bisschen an wie Chef's Table, die auch
ja,
so
es
eine.
Ja, es wirkt, es, also vom Visuellen wirkt sehr ähnlich. Und auch von der Erzählart. Nur es geht halt nicht um Essen, sondern es geht halt um Design. Und es ist echt interessant.
Hört sich echt gut an.
Beispielsweise gibt es auch noch zwei Leute, die man in Deutschland extrem kennt. Gronkh und Sarrazar, die haben, es klingt jetzt komisch so, man würde das jetzt nicht mit gutem filmischem Material verbinden. Es sind halt Let's Player und YouTuber, aber die haben eine Serie, oder beziehungsweise einen Kanal, der heißt Super Homies, in dem sie halt auch Länder bereisen, auf Dienstreisen und dort halt ein bisschen so auch die Eindrücke von den Ländern zeigen. Und diese Videos sind so dermaßen gut zusammengeschnitten, das ist, ich sag mal, ganz viele Leute führen Reisetagebuch. Und mal ganz ehrlich, es interessiert keine Sau. Es interessiert noch nicht mal die Leute, die dieses Ding selbst drehen. Leute, die eine Kamera mitnehmen, die können jeden Scheiß filmen. Das will sich niemand angucken. Der Unterschied zwischen Leuten, die einfach irgendwas filmen, es können auch berühmte Leute sein, die sowas machen, es guckt sich trotzdem keiner an. Der Unterschied dazwischen ist, Gronkh und Sarraza beispielsweise wissen genau, was sie zeigen wollen und sie wissen genau, was sie zeigen müssen, um eine bestimmte Stimmung zu erreichen. Und sie wissen auch genau, welche Musik sie drunter legen müssen, um die Stimmung aufrechtzuerhalten. Und das ist super gut. Da verlinke ich euch auch noch was drunter. Das ist Hammer. Genau, das wäre mein Part für Abstract Art of Design. Eine Serie, die ihr euch angucken müsst. Es ist wirklich cool. Ihr müsst nicht alles sehen. Sucht euch Folgen raus. Es wird eine ziemlich große Palette an Design, sagen wir mal, Perspektiven abgedeckt. Schaut euch das an. Es ist Hammer. Gut. Jetzt würde ich ganz kurz noch übergehen zu meinen zwei anderen Serien, die ich angefangen habe, beziehungsweise wo ich nur die ersten zwei Folgen gesehen habe und ganz kurz was dazu erzählen wollte. Und zwar die erste Staffel ist Ultimate Beastmaster. Start 2017. Ist von Sylvester Stallone und David Broom mit zwei deutschen Moderatoren. Wie heißt der? Du wusstest es eben.
Der eine ist Luke Mockridge.
Genau, und der andere ist ein Ex-Fußballer, ein Schwarzer.
Ah, Hans Sapai.
Genau. Und ganz ehrlich, ich habe mich, also ganz kurz, in der Serie geht es darum, die bauen einen riesigen Parcours, der aussieht wie ein Drache. Das Biest. Und das ist ein, da müssen die Leute durchklettern. Und verschiedene Länder treten gegeneinander an. Und für jedes Land gibt es eine Moderatoren-Crew und für die Deutschen sind es halt Luke Mockridge und Hans Sapai. Und ganz ehrlich, so, es ist zwar nett, dass ein gealteter Fußballer ins Fernsehen darf, aber wenn du jemanden hast, der nicht mal gescheit reden kann, hast du schon keinen Bock auf die Serie. Er redet langweiliges Zeug, er spricht's falsch aus und er nuschelt.
Okay, ich habe keine Ahnung, ob das nur an der Serie liegt, aber ich weiß zum Beispiel, der hat bei Sport 1, glaube ich, eine Serie, die irgendwie sponsert bei Telekom und so weiter, wo er irgendein kleines Fußballteam trainiert und da macht er halt den Trainer und da redet er eigentlich, finde ich, ganz normal und man kann ihn ganz gut verstehen. Und falls du dich fragst, warum man da jetzt einen gealterten Fußballer nimmt, also du hast ja bestimmt auch mitbekommen, dass Hans Sapai so ein bisschen zur Kultfigur wurde.
Ja, ich weiß nur nicht, warum.
Ja, das ist einfach so ein bisschen wie dieses Chuck Norris-Ding. Das kann mir auch nicht wirklich erklären, warum gerade er. So war es halt auch bei Hans Sapai. Er hat halt irgendjemand mal mit angefangen und deswegen hat er auch mittlerweile solche, ja, Moderatorenjobs oder sowas.
Aber das Ding ist, ungeachtet dessen, was jemand für einen Fame hat, ich würde ihn für, egal welche Serie, egal wie scheiße das Konzept hinter der Serie ist, und ganz ehrlich, Ultimate Beastmaster ist mal ein richtig dummes Konzept. Es ist richtig langweilig. Also es ist halt wirklich wie, ich sag mal, Turmspringen, aber die machen keine krassen Sachen, sondern es sind einfach Leute, die versuchen, durch einen Parcours zu kommen, den sie nie vorher gesehen haben, der richtig dumme Namen hat und alle haut's aufs Maul, bis auf einen Koreaner. What a surprise. So, die Serie ist ultra langweilig. Es ist unglaublich langweilig. Und ich gucke mir sowas eigentlich gerne an, weil es ist perfekt zum Ausspannen, so wenn man gerade irgendwie einen stressigen Tag hatte, man kommt heim, denkst du, ach komm, jetzt gucke ich was Seichtes, gucke ich Ultimate Beastmaster. Aber es funktioniert nicht. Es gab ja schon vorher so Serien, wo Leute durch irgendwelche Parcours mussten und das war ja immer lustig, weil die dann irgendwie in irgendwelche Schlammbecken gefallen sind. Aber Ultimate Beastmaster nimmt sich selbst ernst und das ist der Fehler dabei. Es ist einfach, ja. Es ist einfach saumäßig lächerlich. Es sind einfach Leute, die zwar körperlich krass drauf sind, aber halt in einer vollkommen lächerlichen Situation körperliche Aktivitäten machen. Und es ist vollkommen langweilig. Und sie skippen auch, also man versteht auch nicht dahinter das System, was sie jetzt genau zeigen. Weil manche Runs, die vollkommen uninteressant sind, zeigen sie komplett und die Moderatoren sind so lustig dabei und der Typ klettert da durch und hat überhaupt keine Probleme. Und dann gibt es die Situation, wo einer einen richtig krassen Sprung macht und das ist eine 3-Sekunden-Sequenz und danach wird weitergeskippt. Dann denkst du dir so, hä? Das macht. Wieso schaue ich mir den 5 Minuten an, wie so ein Typ sich da langsam durchhangelt, super wenig Punkte sammelt und dann am Ende ins Wasser fällt, wenn es da einen Typ gibt, der richtig einfach nur durchrennt? Das will ich viel lieber sehen als so ein Hampelmann, der sich da zum Affen macht. Das ist total nervig. Also schaut euch nicht Ultimate Beastmaster an. Ultimate Beastmaster ist totaler Dreck. Fazit, Ende.
Notiert.
Zweite Serie. Eine Serie, die ich als Kind sehr, sehr, sehr viel geguckt habe. Meine Mom hat heute, ich habe ihr heute erzählt, dass ich darüber reden will, und sie meinte so, ah ja, das hat immer voll genervt, weil eigentlich wollte ich was gucken, aber du saßt immer vor dieser Serie. Du musstest immer Wissen macht A gucken.
Das habe ich auch immer geschaut.
Das war die erste Serie, die ich gesuchtet habe. Ich hab keine einzige Folge.
Ich habe da sogar mal eine Frage hingeschickt und die wurde auch beantwortet in einer Folge.
Echt? Was hast du gefragt?
Und zwar habe ich gefragt, wie Tränen entstehen.
Warum ist mein Penis so klein?
Nein, ich glaube, entweder habe ich so formuliert, warum weinen wir oder wie entstehen Tränen? Eins von beiden war es.
Oh Leute, das hab ich sogar gesehen.
Ja, also die Frage.
Klar, das haben viele Leute gesehen, aber daran erinnere ich mich sogar noch.
Ja, ich habe auch
coole, aber ich erinnere mich nicht mal an die
Erklärung. Eine coole Antwort-E-Mail bekommen, aber das war über den Account von meinem Dad damals, deswegen. Also ich habe den nicht mehr, aber ja. Das war ziemlich cool. Ich kann auch nicht mehr sagen. Ich glaube, die haben sogar auch meinen Namen vorgelesen. Also auf jeden Fall irgendwie Felix gesagt oder sowas. Das war ziemlich cool.
Das ist echt cool, ja. Ja, auf jeden Fall, für die Leute, die es heutzutage nicht mehr kennen, das ist eine ziemlich alte Serie, Start 2001. Ich weiß nicht, also selbst IMDb sagt nicht, wie viele Staffeln es gab, mit wie vielen Folgen. Mit Ralf Kaspers und Shari Reeves, das ist das Einzige, was jetzt an Informationen momentan da ist. 25 Minuten pro Folge in Farbe. Wow. danke, IMDb. In Wissen macht A ging es darum, es sollte im Prinzip eine Kinderserie, also es war auf dem Kika-Kanal, es sollte eine Art Wissenssendung für Kinder sein, die leicht zu verstehen, lustig und sympathisch ist. Und das haben sie auch echt gut hinbekommen. Ich muss nur sagen, ich habe es jetzt mir wieder angeguckt und ich kann es mir jetzt nicht mehr angucken, weil ich es schrecklich finde, aber ich kann verstehen, warum Kinder das mögen. Es ist eine coole Kulisse, es sind zwei richtig sympathische Leute, es sind wirklich Fragen, die einen als Kind beschäftigen, zum Beispiel, woher kommen Tränen? Ich meine, keiner kann dir das beantworten, wenn dann einer zu dir hinkommt und sagt, ja, du hast so Tränensäcke unter den Augen und dann kommt das und das und dann deine Augen tränen eigentlich immer, um irgendwelchen Dreck aus deinen Augen rauszuwaschen und dann kommt das und das und bla 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 bla. Das interessiert dich doch nicht.
Ja.
Du willst es ja irgendwie cool illustriert haben, du willst ja das vorgespielt haben und genau das machen sie.
Ich kann mich noch ganz bildlich an die Folge erinnern, wo sie Karies erklärt haben, weil sie da sind, sie haben sie irgendwie so ein Modell gebaut, was ja, so einen riesen Mund. Zahn. Ja, so ja auch so einen riesen Mund, glaube ich, und dann sind sie in diesem.
Nee, die Kamera war im Mund.
Ah, die Kamera
und
war im
und
Mund.
Und du hast die ganze Zeit so Zähne im Bild gehabt und sie haben einen so rausgenommen und haben daran das gezeigt, das war echt cool.
Ah, ja.
Oder wie wurde das Sandwich erfunden?
Ja, das, oh, stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Oh, das, ja, also, seht ihr, man hat halt echt coole Erinnerungen dran, aber wenn ich es mir jetzt so angucke, ich kann es mir leider nicht mehr angucken.
Schade.
Weil es ist sehr anstrengend zu sehen, weil ich kann es dir nicht genau sagen, aber es wirkt total gescriptet, also. Es gibt ja so Sendungen, so Wissenssendungen, wo halt Leute sich flüssig abwechseln, aber dort ist es so, als würde dir die Information ins Gehirn gepresst werden.
Man muss und aber sagen, dass bei wirklichen Wissenssendungen ist es eigentlich fast immer so. Also ich weiß nicht, wenn du dir das von Harald Lesch oder so anschaust, der macht es zwar schon relativ gut, aber bei...
Der macht es übertrieben gut.
Aber bei...
Das ist ein Plus-Ultra.
Aber bei allen echt? Anderen ist es halt schon, finde ich, genauso. Abgesehen jetzt von Galileo, was aber kein Wissen ist. Also.
Nee, das ist einfach nur Dünnschiss. Aber naja, das Ding ist, es war auch für Kinder, aber es hat für mich irgendwie einen komischen Touch gehabt, weil es kam mir manchmal so vor, als wären die beiden zwei Pedos, was ich jetzt niemandem unterstellen will, weil die beiden sind echt cool, also Ralf Kaspers und Cherry Reeves sind keine Pädophilen, nein. Aber es kam mir manchmal so vor, weil ich stell mir jetzt vor, dass ich als Sechsjähriger vorm Fernseher sitze und es angucke. Und dann, und das ist dein Zahn und da lebt jemand drin und ihr müsst euch vorstellen, da ist Fug. Und das ist einer der Schauspieler, das ist Fug, das ist ein komischer, grimassenschneidender Typ, der aber eigentlich ganz lustig ist. Und der kriegt ganz viele Süßigkeiten und dann denke ich mir so, hey, da hockt doch keiner in meinem Zahn drin. Und dann kommt so eine riesige Hand von oben mit so Brotkrumen und er so, und gönnt sich so richtig
hart. Ja, die haben sich schon eine Menge einfallen lassen.
Ja, und dann wird er dicker und dann wird dein Zahn weiter ausgehöhlt und dann trifft er an die Wand und dann wird die brüchig und dann tut dein Zahn weh. Und ich weiß noch genau, eine Folge, die fand ich richtig ekelhaft, die war aber perfekt beschrieben. Das fand ich nämlich ganz lustig, als ich im Bio-Unterricht saß in der 12. Klasse. wurde genau das, also nicht so beschrieben, aber ich konnte es mir viel besser vorstellen als alle anderen, weil es ging um Schimmel. Und zwar, wie Brot verschimmelt. Und zwar ist es nämlich nicht so, dass nur der Schimmel dann in diesem kleinen grünen oder weißen Fimmel da ist, der an der Außenhaut dran klebt, den man einfach wegschneiden kann, sondern wenn du Schimmel im Brot hast, was obendrauf ist, ist dein komplettes Brot verschimmelt. Du siehst es nicht, aber die Sporen sind drin und es ist giftig. So. Und die haben es so gemacht, sie haben gesagt, okay, stellt euch vor, wir haben hier Wolle zum Nähen oder zum Sticken, was auch immer. Wir haben hier Wolle. Und wir backen jetzt einen Brotteig. Und wir machen hier ein Knäuel Wolle rein. So, und dann haben sie so das Brot geknetet so und packen das in den Ofen mit der Wolle drin. Und sie schneiden dann das fertige Brot auf und es sieht so ekelhaft aus, weil so bunte Wolle da rausguckt, es passt halt einfach nicht. Das ist wie bei Filthy Frank, wo sie einen Kuchen aus Kotze und Haaren gemacht haben. Das sah auch richtig eklig aus. Es ist ein kleiner Unterschied zwischen Brot mit Schnüren drin und einem Kuchen aus Kotzen und Haaren, aber
im Prinzip wisst, dasselbe,
ja. Es sind Sachen in Backwaren drin, die dort nicht reingehören. Punkt. So. Und es war aber perfekt geschrieben, weil beschrieben, es ist nämlich so, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh.
Ja.
Ja.
Die Sprichwortsendung also, heute.
Ja, das Ding ist, was ich schade finde, ist, dass die Netflix-Seite Wissen macht A nicht Wissen macht A nennt, sondern Urinstinkt. Und zwar nach Urin den Zeilenumbruch macht. Das heißt, da steht Urin stinkt. Ohne Witz, könnt ihr nachgucken, sieht saulustig aus, aber es wird halt der Serie nicht gerecht. Das finde ich halt schade.
Ja, das ist auf jeden Fall schade.
Es setzt halt so einen blöden, komischen, hässlichen Punkt auf eigentlich ein schönes Bild, was ich als Kind mochte, weil es aus Fingerfarben war. Und was mir in einem Comic erklärt hat, wie die Welt für mich funktioniert. Also, die erklären dir jetzt nicht, wie was das Bruttoinlandsprodukt ist oder das Bruttosozialprodukt oder was auch immer.
Sondern die beiden Dinge, die die Welt am Laufen halten.
Ja, sie erklären dir, was deine Leber macht. Sie erklären dir, woher das Sandwich kommt. Und Fragen, die dich als Kind beschäftigen.
Ja.
Und es ist eigentlich ganz cool. Also, ich weiß nicht, wenn man sehen will, was man als Kind gesehen hat und so ein bisschen vielleicht in die Zeit zurückversetzt werden möchte, ist es perfekt. Es ist wirklich perfekt. Aber wenn man jetzt wirklich was gucken will und seinen Wissensstand erweitern will und einfach mal wieder gucken will, wie das ist, und dann ist es wahrscheinlich eher nichts. Also schaut es euch mal an und guckt, wie es für euch läuft. Ich kann mir vorstellen, dass es bei ganz vielen schöne Erinnerungen hervorruft, aber wenn ihr Pech habt, läuft es wie bei mir und ihr habt so einen komischen, hässlichen Nachgeschmack auf der Zunge. Aber ich hoffe, dass es euch nicht so ergeht.
Okay, das war's dann mit Wismacht A, Ultimate Beastmaster und Abstract Design. Dann habe ich noch zwei Sachen, und zwar noch eine Serie und einen Film. Ich würde jetzt mal mit der Serie anfangen, weil die hattest du mal anhand des Trailers, glaube ich, empfohlen, beziehungsweise wenn nicht, auf jeden Fall angesprochen.
Ja.
Und zwar
Zombies!
Ja, ungefähr. Es geht um Santa Clarita Diet, eine neue Netflix-Serie. A 10 Folgen, jede Folge 30 Minuten und wird hier eingestuft bei IMDb als Comedy, Horror. Ja, es geht darum, dass Sheila und Joel, die sind verheiratet, wohnen in einem Vorort, also in Santa Clarita, und haben eine, glaube 16-jährige Tochter. Und Sheila wird gespielt von Drew Barrymore. Joel,
die haben noch einen Sohn, oder?
Nee, die haben keinen Sohn. Ich weiß, was du im Trailer gesehen hast, das ist der Nachbarsjunge. Und Joel wird gespielt von Timothy Olyphant. Und jedenfalls, das, was ich jetzt erzähle, passiert alles schon in der ersten Folge. Also keine Angst, ich spoilere euch da nicht groß. Und selbst wenn ihr es jetzt hört, es zu sehen, ist schon nochmal anders. Und man sieht es auch teilweise im Trailer. Und zwar sind die beiden Realtors. Also sie sind Immobilienmakler. Und wollen heute ein Objekt wollen an diesem Tag ein Objekt vorstellen an Käufer, die da schon ein paar Mal waren, aber sich immer noch nicht entschieden haben. Und jedenfalls stehen sie so im Haus und Sheila fängt auf einmal an zu kotzen und nicht normal, sondern sie kotzt einfach den ganzen Teppich voll, geht da noch ins Bad und kotzt das komplette Bad voll. Und das hattest du, glaube ich, damals schon erwähnt. Es sieht sehr, sehr ekelhaft aus.
Ist halt so schwarzes Schnodderzeug.
Ja, es ist grün. Es ist eigentlich, es ist schon grün auf jeden Fall.
Es war dunkel auf jeden Fall. Es war nicht kotzfarben.
Das, was du meinst, ist eine andere Szene. Das kommt noch gleich. Ah, okay. Und jedenfalls kotzt sie alles voll in so einem schönen Grün. Und er versucht noch diese Besichtigung irgendwie zu Ende zu führen, aber man hört halt die ganze Zeit, wie sie im Hintergrund kotzt und das ist einfach nur ekelhaft. Und dann sagt sie, ja, tut uns leid, hier, ciao. Und er geht dann zu ihr hin und merkt so, oh shit, die hat keinen Puls mehr, weil alles ist voll gekotzt. Also so viel kann kein Mensch kotzen. Shit, sie hat keinen Puls mehr und fängt an zu weinen. Und dann sie wird auf einmal wach und schaut ihn an, so, oh, mir war ein bisschen schlecht, sorry. Und er so, what? Rastet erstmal so voll aus. Und sie so, ja, alles in Ordnung mit mir. Und sie finden so ein kleines, rotes, ballgroßes, also handballengroßes Etwas, was da rumliegt. Ja, das ist aus mir rausgekommen, als ich gekotzt habe. Die so, okay, nehmen wir mal lieber mit. Und er ist so voll besorgt um sie. Und sie so, ja, mir geht's gut, ich fühle mich super. Und das, was du meinst, ist, sie schneidet sich später die Hand auf, weil sie ihm und der Tochter zeigen will, was denn jetzt mit ihr los ist. Und da kommt halt nur so eine schwarze, dickflüssige Flüssigkeit raus, weil sie ja halt kein richtiges Blut mehr hat. Denn
hat sie ausgekotzt?
Na, denn wenn sie feststellt, ist sie wohl, also sie ist wohl tot. Sie ist also ein Zombie. Und jetzt denken wahrscheinlich viele, oh, Zombies, ey, hatten wir in den letzten Jahren so oft. Ja, das stimmt. Allerdings hat diese Serie einen komplett neuen Ansatz. Und zwar ist es so, dass sie am Anfang noch irgendwie mit normalem rohem Fleisch gefüttert werden kann, aber schon gegen Ende der ersten Folge wird klar, ohne Menschenfleisch geht hier nichts. Und jetzt ist halt so das Ding, sie müssen das normale Leben, was sie halt in dieser Vorstadt haben, damit vereinen, dass sie jetzt einfach Menschenfleisch braucht zum Essen, sonst wird sie einfach unkontrollierbar hungrig und tötet halt einfach so Menschen, was halt einfach nicht geht, weil sonst bleibt die Fassade nicht erhalten. Und die Tochter kommt auch nicht so ganz drauf klar, dass ihre Mom jetzt auf einmal einfach Menschen ist. Und das ist eine sehr, sehr witzige Serie. Also, dass sie ein Zombie ist, steht nicht so im Vordergrund, weil sie halt kein so ein ich laufe rum mit meinen Armen vorm Gesicht und will nur Gehirne Zombie ist, sondern weil sie halt einfach ganz normal weiterleben kann. Und man muss sagen, ich bin kein großer Fan von Drew Barrymore, nach dieser Serie schon ein bisschen, weil sie es echt gut macht. Und der männliche Protagonist, Timothy Olyphant, der ist fucking nochmal genial. Also Timothy Olyphant hat sowas George Clooney-mäßiges. Nicht jetzt unbedingt, dass er so mega heiß ist oder sowas, was viele Frauen anscheinend finden, sondern dass er diese Coolness hat, so dieses Laid-Back. Also der ist irgendwie, in jeder Situation ist er irgendwie cool und zwar nicht.
Ja, und er hat graue Haare und sieht jung aus.
Ja, genau. Es ist nicht so gezwungen cool, sondern er wirkt halt einfach immer cool. Man kauft ihm das immer ab. Und ich habe die ganze Serie auf Englisch geschaut. Das würde ich euch unbedingt empfehlen, weil da sind viele Wortwitze drin und auch sonst. Ich finde diese Serie sehr witzig. Ich habe mehrmals laut gelacht, was ja nicht so oft passiert. Und die 10 Folgen, die schauen sich halt super weg. Ich freue mich sehr auf Staffel 2. Es wird eine zweite geben. Santa Clarita Diet, wenn ihr mal Lust habt auf so ein bisschen, ja, andere Comedy. Und ich finde, dass ich habe mir ein Interview von den beiden angeschaut, die sind auch ultra sympathisch und Drew Barrymore trifft es auf den Punkt. Sie mag zum Beispiel eher Comedy, die auch was Emotionales hat und dadurch viel tiefgreifender ist als andere Comedy. Und ich würde das so ein bisschen vergleichen. Auf der einen Seite ist so Two and a Half Men, so dieses Oberflächliche, und auch Big Bang Theory zählt genauso dazu, dieses Oberflächliche. Und auf der anderen Seite würde ich sowas wie Modern Family dazu zählen oder jetzt eben auch Santa Clarita Diet, wo es so, oder zum Beispiel auch Arrested Development, wo es so eigentlich um eine Story geht, in der halt witzige Sachen passieren. Aber die Charaktere und diese Emotionen an sich sind der Hauptteil. Aber dadurch sind zum Beispiel witzige Sachen noch viel, viel witziger, weil es nicht einfach nur ein dummer Spruch ist, sondern eine lustige Situation, mit der man besser mitfühlen kann. Und deswegen hat mir das sehr, sehr gut gefallen und ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Man macht auch nichts falsch. Also 10 Folgen, 30 Minuten, mein Gott, die Zeit kann man auf jeden Fall mal investieren. Dann hat man nämlich eine sehr schöne Serie gesehen, meiner Meinung nach. Ich würde dann auch gleich mal weitermachen mit einem Film, den ich gestern Abend, also ganz frisch gesehen habe, der ganz, ganz weird ist. Und ich glaube, da würde es jetzt auch gut passen, wenn du mir gleich mal ein paar Fragen dazu stellst, Tim. Denn
okay.
Der Film nennt sich Das brandneue Testament, ist von 2015, lief 2015 auch auf den Cannes Filmfestspielen und hat auch einen Golden Globe gewonnen, ist spielt, ist ein französischer Film, beziehungsweise ja, französisch-belgisch, spielt nämlich in Brüssel. Und
ist das so ein Religionskritikerfilm? Weil der Titel würde jetzt das andeuten.
Also ich lese dir mal die Tagline vor, also die ist, ich mach's jetzt kurz auf Deutsch. Wussten Sie, dass Gott lebt und in Brüssel mit seiner Tochter lebt? Das ist so die Tagline des Films.
Okay, basierend darauf würde ich mir den Film nicht angucken. Zumindest nicht freiwillig.
Genau. Es ist...
ja, sicherlich.
Nee, es ist halt so, nur so, das habe ich mir auch gedacht. Allerdings habe ich halt schon gute Kritiken dazu gelesen. Es ist kein Religionskritikerfilm. Es ist vielmehr ein... Also zum Beispiel, ich würde sagen, Leute, die religiös sind, finden den teilweise, entweder fühlen sie sich angegriffen, weil sie zu religiös sind, oder sie finden den Film noch witziger als ich. Das ist so halt die feine Linie.
Also es ist kein Film mit eine Hommage an Gott.
Nein, das nicht. Es ist eine Kritik, aber es ist teilweise auch, also es ist halt wirklich so, Gott lebt in Brüssel, er wohnt in einer kleinen Wohnung mit seiner Frau und seiner Tochter. Der Sohn, Jesus, ist halt schon seit langem weg und man sieht so am Anfang, er lebt halt schon seit immer in Brüssel.
Ist er ausgezogen oder ist es Jesus?
Nö, das ist Jesus. Also der ist jetzt mittlerweile, die finden den auch nicht mehr und so weiter und der hat halt da sein Shit gemacht und alle kennen die Bibel und so weiter. Aber das Ding ist halt, Gott, der hat so ein Bürozimmer und da hat er einen Computer und diesen Computer kann er alles machen. Also da kann er halt Katastrophen machen und so, weil Gott ist eigentlich in dem Szenario, ist Gott halt ein ziemliches Arschloch und steht drauf, wenn den Menschen schlechte Dinge passieren. Und macht sich halt darüber lustig. Und seine Tochter findet es ziemlich scheiße. Die Mutter sagt zu allem Ja und Amen. Und der Tochter stinkt es irgendwann so, dass sie halt den Schlüssel vom Büro klaut und an alle die Todesdaten sendet. Jeder weiß also, wann er stirbt. Und sie schafft es, aus dieser Wohnung abzuhauen, nachdem ihr Bruder irgendwie so einen kleinen Tipp gegeben hat. Und sie ist halt einfach ein kleines Kind, sie ist, ich glaube, 10 Jahre ist sie alt und sie will jetzt ihre eigenen Apostel, denn sie will ein neues Testament schreiben, nämlich das brandneue Testament. Und Jesus hat ja 12 Apostel und die Mutter ist riesiger Baseball-Fan und in der Baseballmannschaft sind 18. Also hat sie sich mit ihrem Bruder darauf geeinigt, dass sie jetzt wohl noch 6 Apostel braucht, weil dann sind es 18 und das würde der Mutter gefallen. Also geht sie los und sucht sich 6 random Leute aus, die jetzt ihre Apostel werden. Und dann hat sie erstmal so ihren Bruder noch gefragt, ja, wie mache ich das denn, dass sie mir irgendwie glauben oder so folgen? Ja, also mach einfach irgendwas Cooles, was du kannst. Weil sie kann zum Beispiel auch auf Wasser gehen, weil Gott kann zum Beispiel einfach gar nichts. Der hat halt nur diesen Computer, den er bedient, aber sonst hat er keine Fähigkeiten. Und sie kann halt 1-2 coole Sachen, so wie Jesus das auch konnte. Und diese 6 Aposteln sind halt ganz unterschiedliche Menschen. Also das eine ist irgendwie eine ja, junge Frau, die sehr, sehr hübsch ist, aber der fehlt ein Arm. Das andere ist ein Typ, der irgendwie seit er Kind ist, besessen ist von Frauen. Dann wiederum ein Typ, der sehr... Das ist
Sanji von One Piece.
ja, so ein bisschen. Oder das eine ist ein Typ, der einfach gerne Leute umbringt. Und es ist so ganz, ganz stark gemischt. Und ja, sie hat aber die Welt halt so ein bisschen auf den Kopf gestellt, dadurch, dass jeder seine Todesdaten kennt. Und anscheinend, dass das auch stimmt. Also zum Beispiel der Typ, der gerne Leute ermordet, der hat sich jetzt halt einen Sniper gekauft, legt sich irgendwo hin und schießt auf Leute. Wenn die getroffen werden, dann war es wohl das Todesdatum. Wenn er verfehlt, dann nicht. Und so funktioniert das dann halt auch in dem Moment. Und es ist ein sehr amüsanter Film. Und man fragt sich sehr oft, weil dadurch, dass die Todesdaten, es geht gar nicht so sehr um sie und das, Gott und so weiter. Es geht eher darum, wie sich Menschenleben verändern, wenn sie die Todesdaten wüssten. Und dass teilweise, dass dann Leute einfach, manche machen ihren Alltag einfach weiter, manche hören so komplett auf und denen ist alles egal. Es gibt irgendwie auch so einen Dude, der wird ab und zu mal eingeblendet, der jetzt YouTube-Videos macht, der springt einfach aus immer höheren Höhen runter und überlebt halt irgendwie. Also am Anfang springt er noch aus dem 2. Stock und ganz am Ende springt er irgendwie aus dem Flugzeug und überlebt es aber auch, weil er hat halt noch 62 Jahre zu leben. Und der Film zeigt so ein bisschen teilweise die Sinnlosigkeit, die manches Handeln von Menschen hat, zeigt aber auch, wie der Mensch manche Sachen braucht, um so zu machen. Also, und teilweise auch, was Religion dafür eine Rolle spielt. Ich würde mal sagen, es ist ein Film, der sehr viel mehr darüber philosophiert, was ist denn der Sinn des Lebens, als warum brauchen wir jetzt Gott oder Religion? Also ich finde, es geht mehr um den Sinn des Lebens als um das andere. Er drückt dir das aber nicht auf, er verpackt es in eine sehr charmante, lustige Handlung und lässt dich halt selber so ein bisschen nachdenken. Man fängt aber halt auch, was bei mir immer so, wenn man es jetzt ein bisschen darüber philosophieren würde, was bei mir immer der Fall ist, dass wenn ich mal darüber nachdenke, okay, was ist der Sinn und warum mache ich das eigentlich alles? Warum gehe ich zur Arbeit? Ich könnte hier irgendwie gefühlt alles machen. Ist es halt am Ende, okay, ja, fuck, wir leben im Kapitalismus und wenn ich das nicht mache, lande ich auf der Straße und bin fucking Penner. So, ich kann halt immer noch nichts machen von dem, was ich irgendwie gerne hätte, deswegen muss ich so weitermachen. Von daher, sinnig ist der Film natürlich nicht, aber so, nichts an Philosophieren ist, hat irgendwie Sinn. Aber der Film ist sehr schön und...
Da hast du jetzt aber ganz schön viele Leute auf den Schlips getreten, ja? Platon vor allem, ja. Also der kommt irgendwann her und dann butzt er dich weg.
Der philosophiert mich aber an den Boden.
Ohne Hand anzulegen.
Ja, also ich würde den Film bedingt empfehlen, wenn man sich drauf einlassen kann, dass es alles ein bisschen weird ist, aber... Und wenn man sich für die Thematik interessiert, also wenn einen das zum Beispiel catcht, ja, Gott lebt heutzutage und der ist halt ein Tyrann. Wenn das einen schon irgendwie anspricht, dann schaut euch den auf jeden Fall an, weil sowas nämlich bei mir. Und sonst, also wenn man zum Beispiel sehr religiös ist, dann besser nicht schauen, weil dann fühlt man sich wahrscheinlich einfach angegriffen. Und wenn man aber einfach so, zum Beispiel, man ist jetzt einfach irgendwie Christ, geht an Weihnachten in die Kirche und so weiter, dann ist der Film wahrscheinlich noch lustiger als für mich, der halt so gar nicht an Religion interessiert ist.
Ich muss dich jetzt auch enttäuschen, du meintest, dass ich dir ein paar Fragen dazu
stelle. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt, ich habe einfach schon relativ selbst so...
Nee, das ist nicht das Problem. Bei mir ist es so, also ich könnte dir jetzt Fragen stellen, wenn mich der Film wirklich interessiert oder wenn ich merke, okay, da gibt's irgendwas, was vielleicht unklar ist oder was irgendwie Diskussionsbedarf ist oder worüber ich mich lustig machen kann, weil ich den Film total scheiße finde, aber der Film interessiert mich einfach überhaupt nicht. Also das habe ich jetzt gerade gemerkt, ich habe dir jetzt zugehört und ich so gewisse Elemente gefallen mir, aber die was für mich jetzt in der Vorstellung den Film zerstört ist, dass Gott nichts kann, außer einen PC zu bedienen. Und dann würde mir im Traum nicht einfallen, diese Story hinzuklemmen, sondern dann würde ich wahrscheinlich den einfachen Weg gehen, also angenommen, ich wäre jetzt ein Filmmacher, dann würde ich den Weg gehen, jo, was passiert, keine Ahnung, wenn das Kind an den Laptop geht, ein bisschen Schabernack treibt, was passiert, wenn, keine Ahnung, der Akku von dem Laptop kaputt geht, was passiert, wenn der ein Virus hat, was passiert, wenn Gott irgendwas passiert, was passiert, wenn
ganz kurz verschiedene mal,
Szenarien und,
ich glaube, fast alle dieser Sachen werden mal kurz thematisiert.
Ja?
Ja.
Okay, das ist cool.
Also es geht auch schon
trotzdem interessiert mich der Film nicht.
Ja. Aber muss sagen, der Schauspieler, der Gott darstellt, er kann ziemlich guten Arschloch spielen. Also den wirst du nicht mögen, okay. Auf keinen Fall.
Nee, ich habe überhaupt, also ich finde Charaktere meistens sympathisch, die Arschlöcher spielen. Was jetzt komisch klingt, aber ist so. Ich meine, die meisten Leute, die irgendwie Arschlöcher spielen, die mag man. Stromberg, warum würde man Stromberg gucken, wenn man keine Arschlöcher im Fernsehen gerne sehen würde? So, hier. Aber das Ding ist, das ist nicht das Problem, was ich damit habe, sondern ich find es einfach... Also ich habe auch kein Problem damit, was zu gucken, was weird ist. Wobei ich jetzt zum Beispiel Dirk Gently's auch nicht gucken konnte. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich hab's echt probiert, ein paar Folgen lang, aber ich habe einfach Krätze bekommen.
Es ist halt... Aber, das ist zum Beispiel sehr, sehr abgefahren. Kann ich verstehen, ja, wenn man da dann auch ausschaltet.
Nee, es geht mir nicht darum, dass es abgefahren ist, sondern mir geht es darum, dass es hat mich halt einfach nicht gecatcht. Und das Problem ist, schon bei der Beschreibung, also du hast es sehr schön beschrieben, du kannst mit einer blumigen Beschreibung kannst du jeden Drecksfilm zu was Interessantem machen, wenn du die schönen Sachen rauspickst, aber das, was du jetzt als interessant empfindest bei dem Film oder was dich vielleicht dazu bewogen hat, den Film zu sehen, schreckt mich ab. Also
es interessiert, ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Ist ja auch schön, dass wir da dann unterschiedliche Interessen haben, weil das ist wiederum gut für euch, liebe Zuhörer, weil dann habt ihr mehr Sachen, aus denen ihr wählen könnt. Wie so ein schöner Korb, wo wir unsere Interessen reinwerfen und ihr nehmt euch das, was euch gefällt.
Sag mir nochmal kurz, wie er heißt.
Das brandneue Testament. Jetzt überbrücke ich ganz kurz diese Stelle, in der Tim nach dem Film sucht. Ich gehe dafür einfach so ein bisschen näher ans Mikrofon ran. Jetzt hört ihr meine Stimme auch mal.
Ich würde dich bitten, ein wenig ruhiger zu sein, denn ich möchte gerade etwas erzählen.
Okay.
Also, God exists, he lives in Belgium. Okay, das ist also die IMDb-Seite mit einem. Also ich erzähle euch jetzt ganz kurz, was auf der IMDb-Seite zu sehen ist. Es ist ein 7,2er Rating mit 17.000. Ah, der ist von 2015, ich dachte, der wäre ganz neu.
Nee.
Klang so, als wäre er ganz neu. Okay, da habe ich es wohl falsch verstanden. Mit einem Bild in der Fotosession, die ein bisschen aussieht wie von Shining, die beiden Mädchen, nur mit einem Mädchen. Okay. God lives in, aber genau, so sie, genau, sie kommt zum Schluss, dass ihr Vater einen schrecklichen Job macht und entscheidet, die Welt neu zu schreiben, was Gott wütend, machtlos und adamant, keine Ahnung, was das heißt, oder wahrscheinlich zurücklässt und ihn mit dem Wunsch, seine Macht zurückzubekommen. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, weil du hast jetzt gemeint, sie hat jetzt allen das Todesdatum gesendet.
Ja. Yep.
Das nimmt ihm ja nicht direkt die Macht.
Weil. Ja, es nimmt ihm nicht direkt Macht, das stimmt schon, aber sie hat den Computer dann auch, also nachdem sie das gemacht hat, hat sie den Computer nicht runtergefahren, aber sie hat es irgendwie, glaube ich, so verhindert, dass er da ran kann. Okay. Also ich weiß nicht, ob es ein Virus ist oder irgendwie sowas. Ja, deswegen kann er ja nicht meine Computer und deswegen braucht er sie, dass sie das wieder rückgängig macht.
Okay, und damit ich es richtig verstehe. Du kannst, also das Todesdatum ist von vornherein festgelegt bei der Geburt eines Menschen.
Genau.
Was macht es denn für einen Unterschied, ob er eine Seuche startet? Muss er das vorher anmelden?
Das macht er dann spontan am Computer und das verändert natürlich die Sachen, aber das muss er halt machen.
Ach so, er kann die Todesdaten verändern.
Ja.
Das heißt, sobald er wieder Access zu seinem Computer bekommt, kann er wieder Rabatz machen, wie er will.
Genau. Er kann halt wirklich alles bestimmen, aber kann er jetzt halt gerade nicht mehr. Jetzt ist erstmal festgelegt.
Okay, gibt's auch so einen Gott-PC-Techniker?
Nee, weil halt...
Nur Gott-PC-Hotline? Und wo kommt der PC her? Hat er das früher auf Steintafeln gemacht?
Das ist halt so ein bisschen der Anfang vom Film. Der macht es halt... Es ist halt schon... Es zeigt dir, es ist einfach eine weirde Fantasy.
Es hat einfach irgendein Szenario genommen.
Genau, ja. Und das haben sie halt dann... Also ganz... Die haben auch irgendwie so dargestellt, am Anfang so leicht... Es ist halt schon witzig, irgendwie so... Ja, am Anfang war die Welt. Und dann kam Brüssel. Und dann zeigen sie halt einfach so das komplett fertig gebaute Brüssel. Und dann hatte Gott eine Einzimmerwohnung. Und... es gab erst die Tiere und es war ihm zu langweilig, also schuf er den Menschen, der so ähnlich war wie er. Und dann siehst du halt, wie so ein Typ erstmal so nackt durch Brüssel rumläuft und so halt Brüssel eigentlich schon fertig ist, aber ja, also es ist, natürlich ist es alles Fantasy und man könnte es fast als Gedankenexperiment beschreiben. Ja, um da ganz philosophisch zu werden.
Ja gut, ich will jetzt auch niemanden hier davon abhalten, diesen Film zu sehen.
Ja, schaut ihn euch an, wenn nicht, ist halt auch nicht schlimm. Also man verpasst jetzt kein Wunderwerk des Films. Ich fand, es ist einfach nur ganz nett gewesen, den zu schauen.
Okay. Das Titelbild sieht lustig aus. Zur Beschreibung, es ist ein alter, bärtiger Mann im Bademantel und einem Bierbauch,
das der ist Gott.
In den Wolken steht. Okay.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. War eine schöne, vollgepackte Sendung Dorfkino.
Ja. Ja.
Also ihr habt jetzt alles gehabt. Ihr habt Autos, ihr habt Gott, ihr habt Wolverine, ihr habt Sherlock Holmes, ihr habt Zombies.
Essen.
Ihr habt Essen, genau. Ihr habt eine Wissenssendung, ihr habt eine Rumspringen-Klettersendung, Sportsendung.
Sport.
Genau.
Sport. Design. Kunst, ja, Kunst.
Mhm. Alles. Und genau, uns.
Die Achsen, beide. Die drei Achsen der Menschheit. Essen, Kunst und Räder.
Ich hätte jetzt gesagt, Tim, Felix, Dorfkino.
Nee, ich wollte gerade sagen, du alter Kitscharmeur. Nee, ich wollte eigentlich sagen, fünf Säulen, aber das ist mir aufgefallen, ein Rad ist ja keine Säule und wir beiden sind auch keine Säulen. Also wären es zwei und auf zwei kann nichts stabil stehen, wie das 11. Gesetz der Thermodynamik uns sagt.
Ja.
Das kennt fast niemand.
Aber es ist ein gutes Gesetz, mein Lieblingsgesetz.
Ja, das sagt nämlich, auf drei Beinen musst du stehen.
Ja. Und mit diesem schönen philosophischen Spruch würde ich sagen, beenden wir die Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns irgendwie Feedback da lasst, wenn ihr sagt, besprecht doch mal bitte das. Da würde ich gerne eure Meinung zu hören. Oder ja, ihr liked uns einfach auf Facebook und wisst halt, wann die nächste Folge da ist. Ihr könnt uns natürlich auch abonnieren über iTunes und ganz neu auch auf YouTube. Das wird jetzt, glaube ich, allerdings noch dauern, bis es da ist. Allerdings, wenn ihr es auf YouTube gehört habt, hat es nicht gedauert. Also das ist jetzt
Inception, ja.
Genau. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittag, Morgen, Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dorfkino-Podcast. Ciao.
Tschüss, wohlgemerkt.